Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 308. Heute mit der Review zu WrestleMania 36, Tag 2, Nacht 2, Part 2, je nachdem, wie ihr es gerne hättet. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da sind wie schon gestern, der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag.
WrestleMania, hey.
WrestleMania, fuck yeah.
Gestern war es anders.
Gestern war es anders, das stimmt. Und der Kai ist natürlich auch dabei. Wunderschönen guten Tag.
Um es mit den Worten von Bailey zu sagen, ich bin WrestleMania.
Oder wir haben ja beim Tag-Team-Match erfahren, dass this is WrestleMania.
Oh, das hat auch Montez Ford ganz, ganz häufig gesagt.
Geringfügig.
Ja, wir sind ausgelassen, aber nicht unbedingt positiv, weil nachdem uns der erste Abend von WrestleMania 36 ja relativ gut gelaunt zurückließ, speziell mit dem Boneyard-Match, war es dann beim zweiten Abend dann doch eher so, dass eine innere Leere uns gerade erholt hat, so ein bisschen. Also ganz merkwürdige Stimmung und ganz merkwürdige Veranstaltung. Da werden wir jetzt auf jeden Fall drüber reden. Und ich glaube, wir legen doch einfach los. Wir starten einfach hier mit der Kickoff-Show. Da ist auch wieder nicht allzu viel passiert, außer dass die Kollegen Rosenberg und Graves hier ein bisschen gehypt haben. Es gab ein, und gehypt haben auch die Street Profits hier nochmal, ihr Match gegen, ich hätte fast Andrade gesagt, aber der war ja nicht da, Angel Garza und Austin Theory natürlich. Und es gab einen Kickoff-Show-Match und das war Liv Morgan gegen Natalya. Liv Morgan hat hier am Ende mit einem zugegebenermaßen relativ schönen Einroller aus dem Wheelbarrow heraus gewonnen. David, ein Damen-Match im Kickoff. Ich finde, das war ein bisschen, da soll man sagen, so Business as usual irgendwie von Matchqualität her, war nichts Besonderes. Kann man das so machen oder hättest du dir was anderes gewünscht?
Ich sag mal so, es tat halt nicht weh. Ich habe Schlimmeres erwartet. Es war halt wirklich so, es fühlte sich für mich an wie so ein Weekly-Match. Ja. Dass so halt seine 5-6 Minuten geht. Es hat absolut keine Bedeutung. Am Ende das Finish, ja, der Aufgabegriff oder der Einroller, der sah halt gut aus, weil die halt die Beine verschränkt hatte. Aber allerdings musste sie auch da nachfassen. Hatte das nicht direkt. Es war halt nicht verkehrt. Allerdings ist es halt immer noch eine WrestleMania und gehypt wäre ich jetzt nach dem Match nicht gewesen.
Nee, das hätte jetzt nicht dazu ermutigt, sich hier noch ein Network-Abo schnell zu schießen, auch wenn es umsonst gewesen wäre. Beiden haben relativ schnell ihre Spezialaktion gezeigt, speziell Natalya natürlich, hier der Slingshot, ja, wie nennt man denn, die Slingshot-Arschbombe, um es mal so zu nennen, der stompt dann und wir haben auch ein relativ langes Surfboard gesehen. Kai, wir haben gestern drüber gesprochen, auch in anderen, ja, speziell im Damen-Tag-Team-Title-Match, dass da relativ viel geschrien worden ist. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, speziell in dieser langen Surfboard-Phase, wo also Natalya Liv Morgan ausgiebig gestretched hat. Da hat sie dann auch irgendwie, ja, nee, Natalya, Nettie und so, gab es auch jede Menge Gekreische dabei. Hat dich das diesmal hier ein bisschen, hat dich das gestört? Fandst du das okay, wie das umgesetzt worden ist?
Ich sag mal, bei einer Submission ist es ja irgendwie in Ordnung. Also, das macht ja auch Sinn, die Submission zu verkaufen. Ich sag mal, wenn du jetzt in so einem Surfboard drin bist und dann die ganze Zeit nix sagst, dann denkst du auch, tut dir das nicht weh oder sowas? Und das ist eine Sache, die habe ich mich generell bei diesem Match gefragt, auch bei Charlotte Flair gegen Rhea Ripley, was wir gleich ja noch haben werden. Weil irgendwo macht ja Geschrei ja auch Sinn. Also so wie wenn jetzt irgendwie jemand, keine Ahnung, beim Sport ist oder sowas, im Fitnessstudio, dann macht er ja auch Geräusche. So, wenn er jetzt irgendwie Aktionen vollführt oder irgendwie Gewicht hebt. Nur manchmal, also bei Frauen wirkt es einfach irgendwie dann manchmal komischer als bei Männern, weil es dieses Gekreische ist. Und du hast halt manchmal dieses, bei Ripley gegen Charlotte fand ich es dann teilweise passend. Nur manchmal hast du dieses Gefühl, ich glaube, was David auch schon mehrfach angemerkt hat, dass wenn du irgendwie gar nicht weißt, was du machen sollst, dann kreischst du halt irgendwie rum. Und das Gefühl habe ich so manchmal bei einer Liv Morgan.
Es gibt halt einen Unterschied zwischen einem Schrei, der sich anhört, als hätte jemand Schmerzen, oder halt einfach, ich muss kreischen. Ja. Und ich finde, das hörst du halt bei Frauen sehr oft raus. Zum Beispiel eine Charlotte ist halt auch nicht die leiseste. Da ist es halt meistens eher eine Unterstützung. Es ist halt meistens dann die Kraftanstrengung oder halt wegen Schmerz erfüllt. Und bei mir das bei Charlotte gegen Rhea wirklich nach der Zeit auch auf den Keks ging. Weil das Problem ist beim Schreien, es soll ja zum Beispiel Schmerz verdeutlichen oder halt irgendwas verkaufen. Aber je öfter du es was machst, desto mehr nimmt halt dieser Effekt ab. Und irgendwann ist es halt so ein penetranter Ton, den du im Kopf hast. Und bei Liv Morgan war es halt wirklich auch dieses künstliche Gekreische, was du halt, also der Schrei, der hörte sich beim Schlag, den sie gemacht hat, oder beim nächsten Tritt, genauso an wie bei der Aufgabe. Also ja. Es ist halt kein Unterschied zu hören, sondern einfach nur, ich muss bei jeder Aktion irgendwie schreien, weil ich kann nur schreien.
So ungefähr. Egal, kommen wir mal zum nächsten Match. Wie gesagt, hier hat auf jeden Fall Liv Morgan gewonnen per Einrolle aus dem Sharpshooter heraus. Gerade eben habe ich noch Wheelbarrow gesagt. Sah ein bisschen so ähnlich aus, egal. War aus dem Sharpshooter heraus der Konter. Und kommen wir jetzt hier zur Maincard. Erstmal, was mich super genervt hat. Okay, wir haben den zweiten Tag von WrestleMania 36. Und wir haben denselben Trailer. Also, warum?
Ja, du musst halt irgendwie auf 3 Stunden kommen.
Aber wie faul ist das? Entschuldigung. Also, wie faul ist das, da nicht wenigstens am Ende die realen Szenen umzuschneiden, dass wir nicht noch mal Bilder von Undertaker und AJ Styles oder sonst irgendwo bekommen? Das ist doch so lazy.
Ja, natürlich, vor allen Dingen, weil du halt weißt, es ist halt, die werden das wahrscheinlich After Effects oder sonst was haben. Das auszutauschen, das ist ja nicht die mega Arbeit. Und es hätte halt Sinn ergeben, wenn man am ersten Tag man es so macht, bei diesen Realszenen, alle Wrestler, die du heute sehen wirst, werden dir gezeigt, damit du halt schon weißt, ey, das sind die für heute, dann beim nächsten Mal, das sind die Wrestler, die heute auftreten, also beim zweiten Tag. Ich weiß auch nicht, warum man es nicht gemacht hat. Ich habe dann auch irgendwann geskippt, als ich gemerkt habe, oh, es ist derselbe. Ich dachte mir einfach nur, ja, die 5 Minuten muss mir halt nicht nochmal geben.
Ja. Ich finde es halt unglaublich lazy einfach, also faul, um das gute deutsche Wort zu benutzen. Kann ich nicht verstehen, wieso man das macht. Und auch hier, das geht auch einfach darum, das ist die größte Veranstaltung im Jahr, auch wenn es diesmal anders ist. Gerade da muss man solche extra Geschichten einfach machen. Du musst diese extra Meile gehen, damit du Leute davon überzeugt bekommst, hey, ihr werdet hier gewertschätzt. Also ihr bezahlt euer Geld, theoretisch, wenn ihr nicht gerade das Free Network irgendwie euch ergattert habt, aber ihr bezahlt unser Geld, dann verdient ihr das auch. Ich verstehe das halt eben nicht, wieso man das nicht macht. Und das war schon der erste Punkt, wo ich mich wirklich richtig geärgert habe, weil ich das einfach unglaublich faul finde, sowas zu machen.
Darf ich den zweiten Punkt sagen, wo ich mich geärgert habe?
Dass du Gronk wieder gesehen hast?
Nee, bei den Entrances von Charlotte Flair und Rhea Ripley.
Ach so, aber lass mal gerade ganz kurz hier.
Erst kommt Gronk, ja.
Genau, wir hatten erstmal Gronk, der eine kleines Intro hier nochmal eingesprochen hat, nochmal gehypt hat, was er halt eben so macht. Und dann war klar, der Opener ist hier Rhea Ripley gegen Charlotte Flair und es ist das Match um die NXT Championship, Women's Championship natürlich. So, was mir erstmal aufgefallen ist, ist Rhea hier im neuen Outfit, mal in weiß, blau, gold irgendwo. David, du wolltest gerade irgendwas zum Entrance von Charlotte, glaube ich, sagen, dann grätsch da rein.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich nur sagen, Rhea kam raus in weiß-blau mit okay. Ein bisschen Gold. Was ich einfach
weiß-blau immer gut.
Ich finde es einfach nur fatal. Du hast vorher diesen Trailer, wo es heißt, ja, ich bin nur ein Abtouch von Charlotte, haben die meisten gedacht. Dann siehst du, wie die sich verändert hat. Immer schwarze Kleidung, schwarz-grau, schwarz-grau. Immer so richtig, ja, ein bisschen Domina-Look oder halt Badass einfach. Und dann kommt die da raus und sieht plötzlich aus wie so ein Knallbonbon. Und ich dachte einfach nur, nee, das wirkt direkt so anders. Wieso macht man das? Ja, bei WrestleMania hast du immer einen Special Look, aber dann nimm doch lieber einen schwarzen Look, ein schwarzes Outfit und da irgendwie eine Variation rein. Aber das hat mich echt sehr lange gestört sogar, weil dadurch diese Rhea Ripley halt bei mir ganz viel von diesem Badass-Look verloren hat.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum man nicht einfach zum Beispiel schwarz-gold gemacht hat. Was sind ja zum einen die NXT-Farben, zum anderen hätte das auch hier eigentlich ganz gut zur Gelegenheit gepasst, das irgendwie zu machen. Mir hat das Outfit auch überhaupt nicht gefallen, weil es auch, sie ist da nicht der Typ für, das passt nicht zum Gimmick. Wenn der Undertaker jetzt auf einmal in weiß rauskommt, hätten wir uns auch gewundert, warum der das auf einmal macht, ne? Also, ja, bin ich bei dir, ich mochte das Outfit auch nicht. Wir haben gerade schon so ein bisschen über das Match gesprochen und ich muss aber sagen, das war auf jeden Fall das beste Damenmatch in meinen Augen, was wir hier am Wochenende gehabt haben. Und es war auch kein sonderlich kurzes Match, sondern es war mal auch geschmeidige 20 Minuten, die beiden hier gegangen sind. Und mit sehr viel Beinarbeit zwischen den beiden, also gerade Charlotte hat ja hier wirklich die Knie, das rechte Knie von, das linke Knie genauer gesagt, von Rhea Ripley hier hart bearbeitet, auch teilweise mit Aktionen, wo du gesagt hast, okay, die trifft da wirklich, diesen Chopblock ins Knie haben wir ja diverse Male in der Wiederholung gesehen. Kai, wie bist du hier mit dem Match warm geworden? Weil das war ja wirklich auch, ich finde, ein hart geführtes Match, aber eben auch bestimmt durch diese Attacken aufs Knie und dann eben auch das Verkaufen der Knieverletzung.
Also als ich angefangen habe, das Match zu gucken, war ich die ganze Zeit eigentlich begeistert, weil ich mir gedacht habe, das ist irgendwie gerade ein spannendes Frauenmatch. Das hat mir auch dann auch das hat mir auch innerhalb der ersten Minuten besser gefallen als Becky gegen Shayna Baszler zum Beispiel. Und das war auch irgendwie nochmal anders hart geführt, dass das wirkte irgendwie realer als das Becky-Match zum Beispiel. Und ich mochte das. Das war so ein schönes Hin und Her. Du hast gemerkt, die beiden, die schenken sich wirklich nichts. Also auch Aktionen, die sahen krass aus oder sowas. Du hast auch später gemerkt, dass dann auch irgendwann so die Brust von einer Rhea Ripley relativ rot war von Chops teilweise. Aber ich muss dann trotzdem sagen, auch dieses Bearbeiten vom Knie, was ich ja teilweise manchmal kritisiere in anderen Matches, was dann langweilig ist, das war hier auch in Ordnung. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, jetzt wird hier 5, 6, 7 Minuten das Knie bearbeitet, ich sag, wie es ist, da war ich raus. Weil es mir wirklich dann irgendwann zu lange ging. Also ich hatte wirklich Spaß an diesem Match. Ich fand das irgendwie geil. Ich mochte die Paarung auch, weil du gemerkt hast, hier ist irgendwie so das aufstrebende Talent gegen, also Charlotte ist ja auch nicht alt, ne? Aber so irgendwie die Zukunft gegen so diesen etablierten Frauensuperstar. Aber irgendwann hat mich das Match einfach verloren, weil ich gemerkt habe, puh, also so auch jetzt 20 Minuten für ein Match ohne Fans ist für mich einfach zu lang. Also das musst du dann teilweise schaffen. Bei Rollins gegen Kevin Owens fand ich es in Ordnung, aber hier, so das Match hat mich mehrfach verloren, leider.
Ja, die Sache mit der Länge des Matches, da werden wir in einigen Matches noch drauf zu sprechen kommen. David, wie siehst du das hier? Weil ich fand, das hat man eigentlich sehr, sehr gut umgesetzt. Klar, vielleicht 2, 3 Minuten kürzer hätte es sein können. Aber gerade diese, wir hatten eine anfängliche Dominanzphase von einer Rhea Ripley, die auch ja teilweise hier mit ungewöhnlichen Aktionen aufgewartet ist. Namentlich sowas wie ein Flip von den Treppen draußen quasi auf eine Charlotte Flair. Und bei dem Knee Work war es eigentlich relativ hart geführt. Ich habe gerade den Chop-Block da angesprochen. Es gab die Kicks, es gab auch andere Aktionen. Ich mochte es dann aber auch, als dann eine Rhea Ripley immer wieder versucht hat, irgendwie ihr Bein hier quasi wiederherzustellen, indem sie da geflucht hat und auf das Bein eingeschlagen hat und so weiter. Bist du da
eher auf der Wrestling?
Genau, ne? Wenn man drauf tritt, wird's besser, kennt man doch. Ja. Das haben wir doch früher so gesagt, du hast jetzt Bein gezerrt, lauf mal ein bisschen, lauf's aus, das geht schon weg.
Lauf's aus, genau, Klassiker.
wie hast du denn das hier gesehen? War der Kampf auch zu lang oder fandest du, das war ausreichend Spannung und dann eben auch hinterher das Comeback von Rhea hat gepasst für dich?
Ich bin da eigentlich ehrlich gesagt ziemlich bei Kai. Bei mir war das so, der Anfang war halt super, ich mochte gerade dieses Arrogante von Charlotte, dass sie halt ja, Rhea immer ausgewichen ist und dann Rhea auch irgendwann sagte von Willy. Und ja. Das gefiel mir sehr gut, diese Story dabei. Als dann es anfing, dass Charlotte das Bein bearbeitet hat, ich mag ja sowas eigentlich super gerne. Es war mir aber halt dann irgendwann zu lang. Also es passiert halt einfach nichts. Eigentlich hast du meistens, dass du ein Bein bearbeitest oder einen Körperteil bearbeitest und dann kommt irgendwann der Push-Up und dann wird das dir später zum Verhängnis. Aber hier war es halt einfach ein super langer Part, wo halt immer nur dieses Bearbeiten war. Sobald es eine Aktion gab, gab es wieder die Bearbeitung, dann wieder Bearbeitung und wieder. Und irgendwann war es bei mir auch so monoton, dass das Match mich halt auch zwischendrin halt verloren hatte. Dann war ich halt eben nicht mehr drin. Und ich habe mir dann auch irgendwann nur gedacht, okay, ich kann mir jetzt leider schon denken, wer halt gewinnen wird. Gut fand ich im Übrigen, dass Weir hat umgekehrt bei Charlotte fast nie die Beine bearbeitet, sondern immer den Kopf. Fast jede Aktion ging Richtung Kopf. Fand ich sehr cool, als Kontrast zueinander. Aber es war mir zum einen zu lang und mir fehlt halt dieser Flow im Mittelpart. Das habe ich auch oft bei Tag-Team-Matches, wenn in der Isolation einfach zu lang ist oder in Matches, wo halt ein Aufgabegriff zu lang gehalten wird.
Genauso.
Und hier hatte ich genau das auch. Dieser Part, ich wusste, was die mir sagen wollen, aber es passierte halt in dem Moment nicht viel mehr. Es wurde halt immer weiter bearbeitet, auch durch harte Aktionen. Die Aktionen waren alle gut. Nur mir fehlte persönlich einfach, ist rein subjektiv, dieser Flow. Und deshalb hatte mich das Match dann halt auch verloren bis zur Endphase dann, ja.
Bin ich tatsächlich ein bisschen positiver gestimmt als ihr. Also mich haben sie tatsächlich nicht verloren. Ich fand, das war durchgehend eigentlich eine sinnvoll erzählte Geschichte. Klar, ne, so dieses Beinbearbeiten hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber wir haben auch immer wieder Comebacks von der Rhea Ripley gehabt. Also beispielsweise dann eben mit dem Electric Chair Drop, was wir zwischendurch gesehen haben. Was ich richtig beeindruckend fand, war auch die Aktion, wo sie beispielsweise dann ich glaube auch den Figure 4 oder einen Boston Crab, der hinterher auch noch folgen sollte, gekontert hat, durchgerollt ist, Charlotte quasi dann auch ein paar Mal derbe weggestompt hat, um es mal so auszudrücken, und dann eben auch den Inverted Cloverleaf, also ihren Aufgabegriff quasi hier angesetzt hat. Das mochte ich sehr gern. Ich habe natürlich dann auch irgendwie gemerkt, so, ja, bitte?
Sorry, aber das war halt mein Problem, weil du hattest dieses, es wurde ja wirklich, ich sag jetzt mal ungefähr so gefühlt 7 Minuten das Bein bearbeitet. Und dann, eine der großen Comeback-Aktionen war dann ein Dropkick vom Top Rope.
Ja. Das hat mich auch gestört. Das hat mich auch so gestört. Ich habe auch hier bei mir stehen, Knee Work problematisch.
Ja, und das hat
generell dann die Kicks keinen Sinn gemacht. Ich auch nicht so.
Ja. Ja. Und halt auch dieser Cloverleaf ist jetzt halt auch nicht der beste Move, wenn dein Knie quasi komplett kaputt ist. Also das, das habe ich dann irgendwie nicht verstanden. Klar, also es wurde ja auch dann vorher extra gesagt, so nee, sie haut jetzt gegen das Bein und pusht sich so ein bisschen. Macht ja auch dann irgendwo Sinn, aber bei so einem krassen New Work sind das für mich zwei Aktionen, die ich jetzt nicht zeigen würde oder nicht zeigen, in Anführungsstrichen, könnte.
Zumal sie es bis dahin ja sehr gut verkauft hat. Also sie hat das ja wirklich gut gemacht. Auch selbst in der Endphase hat sie auch versucht, dass als sie stand, halt das Bein möglichst nicht zu belasten. Das hat die schon gut gemacht, aber dann kam halt Aktionen, wo du halt einfach siehst, okay, da geht es wieder alles und nimmt plötzlich Anlauf. Denkst du, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein. Auch, dass du es nicht falsch verstehst, Olaf, ich fand das Match nicht schlecht. Es war nur halt einfach in dem Moment, es konnte mich halt nicht dazu bringen, dass ich jetzt sag, ey, das war echt gut, weil es mich dann einfach irgendwann verloren hatte. Ich weiß, technisch war das echt gut, die Story, die sie erzählt haben, auch, nur das Wie, das hatte mich halt nicht gepackt.
Ja, also das kann ich genauso eins zu eins unterschreiben übrigens. Das ist einfach nur also eine komplett subjektive Sache bei uns beiden, denke ich mal jetzt.
Nee, also das Problem, was ihr gerade angesprochen habt, gerade auch mit diesen Aktionen, wie dem Dropkick, wie auch den Kicks und so weiter und so fort, auch dass sie dann nochmal gesprintet ist zwischendurch, das habe ich auch so gesehen. Das ist auch ein Grund, weshalb dieser Kampf zwar für mich trotzdem noch gut funktioniert hat, aber dann auch trotzdem hier und da mal so diese perfekte Illusion gebrochen ist. Sehe ich genauso. Habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, irgendwie, dass das da nicht so viel Sinn macht. Lass uns mal so ganz kurz noch über die Schlussphase hier sprechen, weil da gab es ja dann auch wieder den spektakulären Moonsault von Charlotte, dann in die ausgestreckten Beine von Rhea Ripley. Charlotte taumelt zurück, zeigt sofort einen Spear, der so ein bisschen schwierig aussah. Nee,
der einfach scheiße aussah. Also, so, da können wir jetzt lange drum herum reden. Das war, glaube ich, der schlechteste Spear des ganzen Wochenendes.
Ja, wir haben viele Spears gesehen.
Eben, und das war das Schlechteste.
sollte nach einem Cradle geben und dann rollt quasi Charlotte nach dem Aufbruch des Pinfalls durch. Es gibt ein Figure Eight und Rhea versucht noch hier aus dem Aufgabegriff rauszukommen. Und,
was ich da sehr schön fand übrigens, dass du wirklich gemerkt hast, eine Rhea Ripley hat versucht zu gucken, gibt's hier irgendwo gerade eine Schwachstelle in diesem Move? So, kann ich da irgendwie rauskommen? So dieses, kann ich irgendwo den Hebel lösen? Und dann gemerkt, nee, scheiße, geht nicht. Und hat dann aufgegeben. Das hat schön realistisch gewirkt.
Aber genau das hätte ich halt gerne anders gebuckt gehabt. Weil wenn du sie schon verlieren lässt, hätte ich es halt so gemacht, dass sie irgendwie es schafft und sei es einfach nur, dass sie halt wie eine Furie auf Charlotte einschlägt mit letzter Kraft, die muss es halt irgendwie lösen, kommt aber dann direkt, nimmt die wieder in den Griff und dann Aufgabe. Aber dass sie zumindest kurz es schafft, hätte mir halt das Finish ein bisschen versüßt.
Ich wollte mich jetzt gerade fragen, wie seht ihr jetzt diese Niederlage für Rhea Ripley und diesen Sieg, den Titelgewinn für Charlotte? Ist das jetzt, fällt das wieder in die Kategorie, ja, Miss Charlotte, die bekommt halt eben alles? Oder sagt ihr, auch nur Rhea Ripley ist hier gestärkt daraus hervorgegangen, weil sie mit der wahrscheinlich besten Wrestlerin von WWE hier 20 Minuten gegangen ist, weil das ein gut geführtes Match gewesen ist, das beste Damenmatch an dem Wochenende. David, wie siehst du das?
Ich bin jetzt mal der Meckerkopf und sage, das hat sich halt wirklich so angefühlt von wegen, ja, Charlotte hat jetzt halt den Rumble gewonnen, andere Titelmatches stehen fest, passt nicht rein, aber sie braucht ja unbedingt einen Titel, also lässt man die halt jetzt wieder gewinnen bei WrestleMania, weil es wird ja auch extra betont von Kommentatoren, ja, ihre Siegesreihe beziehungsweise die Statistik bei WrestleMania-Matches ist halt fantastisch und ist halt Charlotte. Ich weiß halt nicht, was das unbedingt Charlotte bringen soll. Das ist halt mein Problem. Beim Titelwechsel finde ich es halt immer wichtig, dass es halt den anderen was bringen soll. Vom Standing her bringt es halt Charlotte gar nichts. Eine Rhea Ripley, klar, sie konnte halt mithalten, aber im Endeffekt, in 2 Monaten haben wir halt alle nur im Hinterkopf, sie hat halt verloren und hat vor allen Dingen aufgegeben, anstatt dass man es halt so gemacht hätte. Wenn man Charlotte schon einen Titel gibt, hätte ich es zumindest so gemacht, lass dann Rhea verlieren, weil sie halt noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist. Dass sie halt irgendwie, zu stürmisch ist und da wird dann ausgekontert durch einen Pin, den sie halt nicht hätte verhindern können, aber dieses Submission, das ist halt schon sehr eindeutig. Und ja, auch wenn sie mithalten konnte, im Endeffekt hat sie halt aufgegeben und das ist dann halt bei einer Rhea Ripley, die man vorher so stark gepusht hat, auch bei Survivor Series und Co., ist für mich persönlich ein Downer und absolut unnötig.
Kai, hat Rhea Ripley was für dich an Standing eingebüßt durch diese Niederlage?
Also ich glaube, wenn das jetzt eine normale Mania gewesen wäre, dann wäre sie da auch auf jeden Fall gestärkt rausgegangen. Und sie geht ja trotzdem ein bisschen gestärkt da raus, weil das war eigentlich ein gutes Match und du hast gemerkt, ey, dieses junge Talent, so das ist eine, mit der kannst du in Zukunft arbeiten. Ich glaube halt trotzdem, dass wir an sich diese Mania relativ schnell vergessen werden. Also so das Drumherum, das werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht vergessen, was hier krasses passiert ist wegen Corona, dass wir dann so eine andere Mania hatten. Aber Ich glaube, matchweise werden wir schon sehr schnell vergessen, was hier passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass das vielleicht gar nicht, also dass es eine Rhea Ripley gar nicht so viel bringt, wie man sich das von einer wirklichen Mania versprochen hat.
Ich sehe das übrigens auch nicht als Ende der ganzen Geschichte, sondern ich sehe das eher so als aufgelaufene längere Story zwischen den beiden, weil ich schätze eh, dass Charlotte jetzt hier quasi zweigleisig fahren wird, also Double Duty schienen wird, sowohl bei Raw als auch bei NXT da zugegen sein wird und bei NXT natürlich auch den Titel jetzt repräsentieren wird, ist natürlich auch ein kleiner Push wiederum für die ja scheinbar kleinste Brand bei WWE, dass man sie da rüberholt. Zugleich hat man ja dann auch im anderen Match jemand anders vielleicht hochbefördert, kommen wir gleich drauf zu sprechen mit Bianca Belair. Ich glaube, dass wir jetzt hier eine längere Fehde zwischen den beiden sehen. Das war der Anfang. Davon wird sich eine Rhea Ripley auch wieder erholen. Und dann wird das quasi weiter fortgeführt. Und da wird dann auch eine Rhea ihre Siege einfahren. Und ich sehe es tatsächlich ein bisschen wie Kai. Also ich glaube nicht, dass das jetzt eine WrestleMania sein wird, die hat Momente geschaffen. Also Boneyard-Match ist hier eindeutig mit dabei. Aber das Match hier war ja eh schon so ein bisschen, war schon relativ prominent, aber andere Matches waren da schon deutlich wichtiger als das hier. Und insofern glaube ich nicht, dass das so die Riesenrolle für die Karriere einer Rhea Ripley haben wird. Machen wir weiter. Wir haben auf jeden Fall eine neue NXT Women's Championess hier mit Charlotte Flair.
Was übrigens erstmal scheiße ist, ne? Also generell, ich finde, das ist komplett kacke, dass Charlotte gewonnen hat. Also finde ich nicht gut. Und klar, das ist irgendwie auch ein bisschen Werbung für NXT, aber ich finde es trotzdem persönlich nicht gut, dass Charlotte Flair NXT Champion ist. NXT Women's Champion ist.
Ob du dich an dieses Match oder an diese Mania noch erinnerst oder nicht, am Ende hat sie immer noch den Titel.
So ist es. So, mal weiter. Es gab erstmal Werbung, wie sich das gehört. Es gab einen Trailer zu Night One. Und dann ging es weiter mit Aleister Black gegen Bobby Lashley, begleitet von Lana. Erstmal krasses Outfit von Aleister Black, wie ich finde.
Und Bobby Lashley mit langer Hose.
Genau, und auch schön mit Gold, was ein bisschen, geht wieder ein bisschen in Richtung Gladiator irgendwie, ich weiß auch nicht, hat mich irgendwie so an sowas erinnert. Egal. Match ging nicht, wie wir gesagt haben, nur vielleicht eine Minute oder so und da gibt's Black Mass und Ende, sondern das war hier wirklich ein, ja, relativ ausgiebiges Aufeinandertreffen auf Augenhöhe eigentlich.
Auf Augenhöhe?
Ja, also Lashley
hat das Ding dominiert wie sonst was.
Jetzt meine ich ja.
Ja, also Augenhöhe, weil dann vielleicht am Ende noch Black gewonnen hat.
Ach genau, so, ja, aber deswegen. Es war halt wirklich so, dass das Match so war, dass halt auch nicht ein Hin und Her war, sondern Lashley hat das Ding halt dominiert.
Ja, aber das war ja, das sind ja ganz viele Aleister Black Matches inzwischen so, dass er dann eben erst so gegen Ende quasi hier auspackt. Und die haben wir es ja auch gesehen. Es gab dann den Konter von Black beispielsweise auf den Spear mit dem Knie. Es gab noch eine ganze andere Serie. Also es war jetzt nicht so, als ob hier Lashley mit Aleister Black den Boden aufgestellt. Aber die Story war hier natürlich schon, dass am Ende eine Lana den falschen Tipp gegeben hat. Sie hat ja dann irgendwann reingerufen und sagt, also er wollte den Dominator zeigen quasi und Lana brüllt dann eben rein, nein, spear him, spear him. Und dann hat Lashley gesagt, na klar, mach ich das, Schnucki.
Ja, sehr.
Und
hat aber dann sieht es als Wrestler auch super beschissen aus. Ne? Wäre so, als wenn ein Stürmer vorm Tor steht, Trainer ruft dir rein, mach einen Lupfer. Du machst da dann auch nichts anderes.
Er ist hier halt verfallen.
Also, ja, aber natürlich ist das an sich gut, aber das Problem ist, er hatte ihn halt schon in der Bewegung. Dann denke ich mir, ja, dann verpasst ihn doch erstmal den Move und danach kannst du immer noch spieren. Wäre halt cooler gewesen, wenn er am Boden liegt und dann er auf den zugeht und sagt, ah, Spear, Spear. Ja, okay, dann lieber doch den.
Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber Lashley war in seinem Charakter bis jetzt nicht gerade der hier als Atomphysiker oder sonstiges Mastermind hier durchgegangen ist. Also das war er nie.
Ich wollte gerade sagen, wenn die sagt,
hängst im Bett.
Ja, und wenn die sagt, mach Spear, hör mal, und der kein Spear macht, dann hast du aber ganz schlechten Abend im Hotel. Also deswegen setzt sie natürlich nochmal ab den Kollegen und setzt zum Spear an. Ich muss übrigens auch sagen, sowieso, also ich liebe den Black Mass, wie gut der immer aussieht. Das ist für mich der beste Finisher in der WWE, sage ich jedes Mal, momentan. Und aber auch dieser Blick von Lashley zu Lana, wo der Blick so gesagt hat, oh, hätte ich mal nicht gespeared. Hätte ich den Dominator gemacht. Oder Lana, die aber auch dann so geguckt hat, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt deine Schuld, dass du verloren hast. Da kann ich nichts. Also, ich keine Ahnung, irgendwie fand ich es witzig, wenn ich ehrlich bin. Also klar, das war irgendwo ein Raw-Match, aber so gerade diese letzte Minute mit dem mach lieber Spear, mach kein Dominator im Black Mass und dann Lashley verliert, guckt so komisch und Lana guckt auch. Das hat mich schon unterhalten, bin ich ganz ehrlich.
Na, unterhaltsam war es auf jeden Fall. Nur ich habe trotzdem die Sorge missen, dass Aleister Black ein bisschen zu ein One-Move-Wonder wird nach dem Motto immer out of nowhere. Wisst ihr, was ich meine? Weil das möchte ich halt bei ihm nicht unbedingt haben, dass er nur darauf reduziert ist, weil ich finde ihn halt im Ring einfach viel zu gut.
Das stimmt.
Dass halt Matches so sehr so ablaufen. Noch ist es okay. Hauptsache, man hat halt jetzt vor, ihn weiter zu pushen. Aber ich möchte halt nur nicht, dass es dabei bleibt.
Also ich finde, die bauen diesen Black Mare so als super krasse, also als super gefährliche Waffe auf. So dieses so, der kann aus dem Nichts kommen und wenn er kommt, dann ist vorbei.
Ja, nee, das ist auch voll okay. Ich will nur halt nicht, dass das nur darauf reduziert wird irgendwann. Dass
man klar,
halt so wie die Zeit hat bei Randy Orton, dass halt sein Match das eigentlich nur daraus bestand, dass er am Ende den RKO verpasst hat.
Ja, nee, kann ich aber verstehen, aber ich glaube, dass es hier auch mal ganz gut ist, dass man hier wieder einen dominanten Finisher einfach präsentiert und nicht, dass man das irgendwie jeder so seine 80 Trademarks hat und wenn er mal Glück hat, geht halt einer durch.
Nee, alles gut. Match war auch okay.
Ja, Match war überraschend okay. Ich meine, wir haben uns alle da so ein bisschen Langeweile von erwartet. Und ich muss auch hier sagen, dass auch ein Lashley eigentlich ganz gut ausgesehen hat. Also in den Aktionen, die er gezeigt hat. Also egal, ob es jetzt die Suplessen sind oder andere Aktionen, das hat für mich schon ganz gut hingehauen. Und dieser Lana-Angle am Ende hat dem Match für mich tatsächlich ein bisschen Bedeutung gegeben, weil ich vorher gesagt hätte, ja gut, dann hat Aleister Black hat ihn halt weggebügelt, so wie wir uns alle gedacht haben. So aber haben wir zumindest noch so ein bisschen Futter hinten dran bekommen. Insofern passte das für mich schon. Aleister Black auf jeden Fall hier siegreich mit dem Black Mass. Machen wir weiter. Es gab ein wunderbares Interview-Segment mit Bayley und Sasha Banks, die sich hier als die besten Freunde und überhaupt präsentiert haben. Und also Bayley in Interviews ist anstrengend, oder?
Bayley generell furchtbar. Ist anstrengend.
Furchtbar.
David, wie findest du eigentlich Bayleys Haare?
Genauso schrecklich wie das Mic-Work. Das ist halt nix. Also das Segment hätte man auch weglassen können. Es kommt halt einfach auch so, weiß nicht, so unglaubwürdig immer rüber. Wo du einfach denkst, ja, okay, das ist gerade so Schulaufführung mäßig.
Ja.
Ich finde die in Mikrofon-Interviews einfach nicht gut da.
Ja, nicht zu vergessen, in Video-Interviews, in schlechte Mikrofon-Interviews.
Ich wusste, dass das kommen wird. Ich wusste es, als ich sagte, da wird jetzt Olaf irgendwas sagen. Es tut mir leid.
Also die einzige Relevanz, die dieses Interview ja gehabt hat, war, dass Sasha Banks im Anschluss sagt, watch and see, also schaut es euch gleich an, ob wir noch Best Friends sind irgendwo. Das war die einzige Relevanz, dass du nochmal so diese Ungewissheit schürst, die hier ohnehin in der ganzen Geschichte und in diesem Five-Way-Elimination-Match liegt. Das war der einzige
Sinn und Zweck haben.
Was?
Die haben wir schon seit Jahren bei Bayley
und Sasha Banks. Aber jetzt so richtig, Mann. Jetzt so richtig. Jetzt
ist zum ersten Mal richtig. Mhm.
So, es gab einen Trailer. Und der Trailer hat vielleicht einige Leute überrascht, also mich zumindest, weil WWE hat hier einfach mal ganz unverhohlen Money in the Bank angekündigt. Ne? Am 10. Mai.
In Baltimore. Und Baltimore
in
so.
In Baltimore.
Sag mal, Leute, also, das macht ihr, könnt ihr gerne machen, aber nicht hier in Baltimore. Also, das ist ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, was wir auch mit der Mania hatten, dass irgendwie Sachen beworben wurden, wo dann schon an anderer Stelle feststeht, die nicht mal in Hand der WWE liegt. Leute, das findet nicht statt.
Genau.
Aber du weißt ja auch, bei WWE gibt es ja Corona nicht.
Nee,
diesen Begriff gibt es einfach
nicht. Es gibt nur aktuelle Umstände.
Ja, immer nur aktuelle Umstände und man muss immer nur schnell reagieren, weil man konnte alles nicht vorhersehen. Ich finde das kackensdreist, sorry.
Ich bin gespannt, oder? Es bedeutet einfach nur, sie haben ja nicht gesagt, wo. Das muss man auch mal dazu sagen, sondern sie haben einfach nur gesagt, das. Ne? Und es wurde nicht gesagt, wo es stattfinden soll, es war ja ursprünglich in der Royal Farms Arena in Baltimore stattfinden sollen. Ich glaube, dass sie einfach damit rechnen, dass man hier wieder im Performance Center veranstalten darf.
Ja, ich meine auch ohne Scheiß, Entschuldigung, ich grätsche jetzt mal kurz rein, das einzige Mal heute.
Das glaube ich nicht.
Wie viel setzt du da drauf, David?
Ein Fünfer. Wir haben jetzt in Amerika.
Okay. Jedes Mal reingrätschen zusätzlich?
Nee,
oder?
Nee, jetzt ist nur allgemein für den Podcast. Hallo, ich habe gerade Kurzarbeit, hör auf. In Amerika sind gerade so 300.000 Infizierte, weißt du? Eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Da kannst du doch mal einfach die Füße stillhalten und aufzuhören, Sachen anzukündigen, weil du weißt ja noch nicht mal, ob das überhaupt noch möglich ist, sowas wie beispielsweise jetzt einen Ort zu haben bei WrestleMania, wie man halt bei manchen Matches gesehen hat, wo locker 100 Leute in der Halle sind, das kannst du halt nicht sagen. Du weißt ja noch nicht mal, ob du jetzt irgendwie noch so Regeln hast, dass du halt ein One-on-One machen kannst, weil halt beide aus verschiedenen Haushalten kommen. Ich würde da einfach mal die Füße stillhalten gerade.
Warten wir mal ab, ne? Also WWE hat ja da gute Connections nach oben. Es soll ja auch, ich meine, ich habe letztens auch gelesen, dass es auch eine Unterredung mit Sportveranstaltern und Donald Trump gegeben haben soll, dass da auch irgendwann der Betrieb wieder aufgenommen werden soll.
Ich habe gestern übrigens noch gehört, dass gerüchtet wird, dass der wirkliche Sportbetrieb mit großen Veranstaltungen und Arenen bis August stilllegen soll in Amerika, ne? Also
ja, vor allem momentan weiß ja Trump selber nicht, was Sache ist.
Mein ja, das sowieso gesagt, nicht.
Der hat ja auch gesagt, zu Ostern sind die Kirchen voll. Eine Woche später sagte er, ja, wir sind im Krieg, 200.000 Tote, da sind wir noch gut dabei. Was ist denn da los?
Und eine Woche davor hat er gesagt, wenn es 100.000 sind, läuft er da eigentlich ganz gut. Also, und dann die Woche davor sagt er, Leute, aber ich habe geile Ratings, wenn ich Pressekonferenzen halte. Also,
ja, das war super.
Das ist echt nicht.
Und manchmal gut. Sagt er, er hat ein Modell gesehen, aber nicht die Art von Modell, die er sonst gesehen hat. Ach,
also, ich hätte es einfach sympathischer gefunden, wenn man das halt gar nicht erst ankündigt. Oder zum Beispiel ankündigt mit dem Hinweis, wir hoffen, dass es stattfindet. Einfach so, dieses Totschweigen bei dieser WrestleMania, das geht mir echt auf die Nerven. Es ist halt, weiß nicht professionell oder beziehungsweise einfach nicht sympathisch.
Nee, man macht es ja auch gleich zweimal. Also der Trailer kam hier und dann zum späteren Zeitpunkt halt eben gleich nochmal. Warte mal, also ich rechne eher damit, dass man davon ausgeht, dass man das in irgendeiner Trainingshalle, Turnhalle und wenn man die zu uns selber kaufen muss, dann stattfinden wird.
Das ja, aber wollen Tipp. Wir jetzt auch noch, also jetzt mal ganz ehrlich, sei das alles schön und gut und zum Überbrücken oder sowas, aber wollen wir jetzt noch 2 Monate Empty Arena Wrestling sehen? Also ich habe da keinen Bock drauf, ne?
Nee, aber ich denke, dass WWE natürlich da alles tun wird, um den Cashflow aufrechtzuerhalten. Wir haben es ja auch schon gesehen. Die Werbeblocks, die jetzt hier gezeigt werden, die kommen auch nicht von ungefähr. Also WWE muss ihre Verträge erfüllen, will dafür sorgen, dass man hier quasi die Werbeeinnahmen weiterhin generiert. Und das wird auch was damit zu tun haben. Dann opfert man lieber die Zuschauer, die Ticketseinnahmen und die Merchandise-Einnahmen, solange man quasi noch die Einnahmen hat, die dann über Sponsoren und andere Veranstalter funktionieren. Also auch kein Zufall, dass WWE WrestleMania ja auch jetzt auf Fight zum ersten Mal gehabt hat und auf ESPN und auf Network und keine Ahnung wo.
Und Fox eSport. Fox Sports. Na.
Genau.
Aber habt ihr eigentlich auch gehabt, dass ihr während der beiden WrestleMania-Tage voll Bock auf Sneakers bekommen habt?
Ich hab mich richtig geärgert, dass es dieses Mandel-Creme-Sneakers nicht bei uns gibt. Also das habe ich da war auch so, Mann, ey, das sieht super lecker aus.
Ja, das war ja auch wie Gehirnwäsche. Den Spot hast du ja 480 Mal gesehen heute.
Ich hasse es übrigens, wenn ich so merke, dass Werbung bei mir funktioniert. Weil ich saß dann da so und dann war so, boah, diese scheiß Werbung, so jetzt zum 100. Masche Kilo Nil oder sowas. Da habe ich mir gedacht, ey, so ein Snickers wäre schon was Feines.
Hätte schon was.
So, Hammers.
Apropos Snickers, kommen wir zum nächsten Match.
Genau, kommen wir zum nächsten Match. Es gab dazwischen gab's noch einen Gronkh, der gesagt hat, hier, ich will WrestleMania als 24-7-Title-Halter irgendwie verlassen. Es gab nochmal Werbung für Hyundai. Ich habe passenderweise erst kürzlich einen Hyundai gekauft, also von daher. Gab's dann den Trailer zu Otis und Mandy, zur ganzen Fehde. Und jetzt gab's dann eben auch das Match zwischen Dolph Ziggler, begleitet von Sonya Deville und Otis, weil es gab ja bei SmackDown die große Erklärung. Hier hackermäßig wurde ja erklärt, dass Sonya Deville ja dahinter steckte, dass das hier alles nicht mit Otis funktioniert hat. Match an sich, sag ich mal, war okay. Wir haben anfangs eine relativ kurzweilige, aber doch etwas längere Dominanzphase von dem Dolph Ziggler gehabt und dann einen Otis, der sich in bester Hogan-Manier hier hochgepusht hat und abgehalkt hat. Und eigentlich auch dann hier einen Dolph Ziggler fast schon besiegt hätte, wäre da nicht Sonya Deville gewesen, die den Ref abgelenkt hat. Dann gab es einen Cheap Shot und dann kam Mandy Rose rein und attackiert Sonya Deville und attackiert auch Dolph Ziggler und verpasst ihm einen Schlag in die Kronjuwelen. Und danach gibt's den Caterpillar und das Finish. Und Otis gewinnt das Ding hier. Und ich muss natürlich sofort zuerst Kai fragen, nach dieser kurzen Mini-Zusammenfassung hier. Kai, hast du ein bisschen geweint mit Otis? Weil das war doch jetzt, er hat nicht nur die Fehde gewonnen gegen Dolph Ziggler, er hat auch das Mädchen bekommen. Und sie ist so schön, wie er am Ende gesagt hat.
Ich sag, wie es ist, das war ein Moment, der mich richtig runtergezogen hat, insofern, weil ich gedacht habe, ey, das wäre so ein fucking geiler Pop der Crowd gewesen, ne? Dieser Moment, wenn Otis gewinnt und die beiden sich dann küssen. So, du hast ja auch bei Twitter überall gesehen, so die Leute haben so geschrieben, so, das war der WrestleMania-Moment, so klar, so spaßironisch mäßig, ne? Aber, also das war so eine Sache, wo ich es echt schade fand, dass wir kein richtiges Mania haben. Weil, also das wäre so ein krasser Pop gewesen in der Arena. Und ich finde es echt schade, weil auch ich auch Otis diesen WrestleMania-Moment gegönnt hätte. Weil das, also das ist ja wirklich eine Fehde. Also wann haben wir mal eine Fehde, die irgendwie über 3 Monate erzählt wird? Also das kannst du, glaube ich, gefühlt an der Hand abzählen, weil das in den letzten Jahren der Fall war. Das fand ich echt schade, aber ich sag, ich hatte meinen Spaß damit. Mein Man Otis hat gewonnen, verdienterweise, weil die Wahrheit wird immer ans Licht kommen und wahre Liebe siegt, ist ja so ein bekannter Spruch von mir. Deswegen, ich fand's schon irgendwie ganz cool.
Mein größtes Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich Mandy Rose nicht mag. Und so, nimm die nicht, du kriegst eine bessere. Irgendeine, die, ne? Ich weiß auch nicht, ich mag die halt nicht. David, wie hast du hier das emotionale Feuerwerk hier gesehen?
Also erstmal finde ich immer, dass der dicke Mann sollte immer die Frau kriegen. Finde ich sehr sympathisch. zum anderen, ich fand das Match überraschend unterhaltsam. Das war jetzt halt kein dolles Match, aber es hätte halt deutlich schlimmer sein können. Die haben das gut gespielt, auch gut verkauft. Ein bisschen gestört hat mich halt, als Mandy Rose rauskam und sie halt Sonja direkt angegriffen hat, wo ich nur dachte, das hättest du auch letzte Woche machen können. Da hast du es halt nicht gemacht. Warum ausgerechnet jetzt? Ist egal, wichtig war das Finish. Eigentlich ging es halt wirklich nur um dieses Finish. Und ich bin dabei, Kai, wann hatten wir mal eine Storyline, die so lange ging? Und so trashig es ist, das war halt auch was fürs Herz. Und das hat gut funktioniert, weil Otis ist halt Sympathiebombe schlechthin. Ich glaube, den möchte jeder einen Arm nehmen.
Otis ist so super lovable, ne? Also wirklich, du siehst den und bist so, Mann, das ist ein geiler Typ, so den mag ich einfach.
Ja, ich habe mir nur gedacht, eigentlich würde ich mich ja freuen, wenn es rauskommen würde, dass Otis und Mandy Rose in Wahrheit wirklich ein Paar sind. Das wäre so das i-Tüpfelchen gewesen. Übrigens fand ich sehr, sehr schön das Finish, wie die das gemacht haben. Und zwar, es war klar, wenn die Rose wird halt einen Low-Blow machen. Das hat man halt schon vor Wochen gerochen, dass das passieren wird. Aber dass halt Otis sie halt hochhebt, war halt cool. Und dann war halt ein Moment, wo ich halt mir dachte, doch nur Freunde oder doch mehr? Und er hat sie angeschaut, sie hat ihn mal angeschaut, die wieder nicht, dachte es ja doch nicht. Dann kam halt doch der Kuss. Und ich fand das, dieses Verzögern fand ich sehr gut. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ich fand das sehr schön umgesetzt. Ich habe mich für Otis gefreut, wie der gestrahlt hat über beide Backen. Wie gesagt, der Dicke muss immer die Frau kriegen.
Leute, ich sag's, nächstes Jahr gewinnt Otis das Main Event. Und dann holt er den Titel und dann hat er den Titel genauso im Arm. Alles andere ist reine Spekulation.
Ja, vor allem, aber das ist ja vor allen Dingen richtig sympathisch, wenn du zurückdenkst an, keine Ahnung, Cenas Heiratsantrag oder wie viele Love Stories wir schon bei WWE hatten, wo du einfach nur dachtest, boah, nee, aber hier war das dann wirklich so, dass du mitgefiebert hast mit Otis. Du wolltest ja unbedingt, bitte krieg die Frau.
Das ist wirklich so.
Ich musste natürlich direkt hier an WrestleMania 7 Macho Man und Miss Elizabeth wieder vereint.
Das haben auch super viele kommentiert, dieses Bild von dieser eine Typ da am Heulen ist in der Crowd.
Genau. Ganz emotional war es dann irgendwie nicht, aber
hallo.
Es war schön. Hast du nicht gegrinst?
Also ich
hab gegrinst, natürlich.
Ich hab mich wirklich gefreut.
Ja. Absolut. Also
hoffentlich geht es ja auch noch weiter. Ich möchte schon, dass die Story ein bisschen weitergeht.
Die Heirat.
Nö, ich kann mir gut ein Tag-Team-Match zwischen beiden vorstellen oder so. Aber so noch ein bisschen Dorf-Story. Ich kann auch gerne noch mal ein bisschen kriseln oder so. Ich finde, da kann man noch mehr mitmachen, weil Otis ist wirklich so sympathisch. Das könnte halt catchen.
Genau, beim Catchen sogar kann das catchen. Ich fände ja nach wie vor eine Neuauflage des Match Made in Heavens wäre doch wunderbar, um hier die Macho Man Miss Elizabeth Analogie wieder aufzugreifen. Vielleicht auch mit Schlange in der Kiste. Wir werden es sehen. Ihr habt alles gesagt
zum Match. Bei Otis.
Ich wollte gerade sagen, die Schlange in der Kiste.
Ja. Ich habe versucht, hier Hintergrundinformationen und so reinzubringen. Und Niveau, es hat nicht geklappt. Schade.
Aber hohe Niveau, kommen wir zum nächsten Match.
Oh, Alter, ich will erstmal ganz kurz wieder Werbung ansprechen, natürlich, weil wir hatten auch Werbung. Und das war das einzige Mal, dass Corona bzw. Covid-19 angesprochen worden ist, nämlich in der Wir-Werbung. Das fand ich hervorragend. Das hat mich auch zum Lachen gebracht. Und dann gab es einen Rückblick auf die Storyline um Edge und Randy Orton. Und dann stand es auch an, das Last-Man-Standing-Match zwischen eben jenem Edge und Randy Orton für Edge. Das erste Einzelmatch nach 9 Jahren, Pi mal Daumen. Und
mit einem fantastischen Trailer.
mit fantastischen. Der Trailer ist super, die Storyline war ja auch super, das muss man auch mal sagen. Die Storyline war klasse, die war emotional, die war packend, diese Comeback-Geschichte und der Verrat quasi hier von Randy Orton, diese alte Geschichte, Rated RKO, die hier nochmal wirklich aufgegriffen wird. Dann auch, dass Randy Orton immer sagt, hier, ich tue es ja eigentlich nur für dich, ne? Du bist ja wie ein Bruder für mich, hat er im Match ja auch ein paar Mal gesagt. Und wir hatten riesengroße Ansprüche an das Match. Und zu Beginn fand ich es erstmal cool, dass ein Edge hat ja darauf verzichtet, hier die große Pose zu machen, sondern ist einfach nur zum Ring gekommen und hat auf Randy Orton gewartet. Ja, Kai, und dann kam out of nowhere
der Black Mass, ach nee, ich meine der RKO. Also, ich sag, wie es ist, dieses ganze Ding hier, so, das bricht mir einfach so krass das Herz, weil ich jetzt weiß, dass wir alle drei negativ über dieses Match reden werden. Und das ist eigentlich so schade, weil es irgendwie Edge erstes One-on-One-Match ist in, was war es, glaube ich, in 9 Jahren.
Ja, hab ich gerade gesagt.
Und das ist halt irgendwie so, also es ist so schön, dass er wieder da ist und man freut sich und man hätte ihm auch diesen großen WrestleMania-Moment gegönnt, allein wenn du so daran denkst, wie emotional er geguckt hat bei diesem Rumble-Entrance. Und dann hast du hier eben ein echt langweiliges Match mit vereinzelt guten Spots, die aber auf fast 37 Minuten viel, viel, viel zu rar gesät waren. Also wie gesagt, dieser Anfang mit dem RKO, das war irgendwie ganz cool gemacht und du hattest ja auch einzelne Sachen drin, die interessant waren, aber so ein Match ohne Crowd, ne? Also Last Man Standing Matches sind ja eh schon eine sehr harte Nuss, weil sie auch manchmal einfach durch diese vielen fast 10 Counts langweilig wirken. Aber das Ding jetzt hier nochmal ohne Crowd und sowas, das war echt nicht gut, leider.
Ich muss sagen, ich mochte den Anfang. Also ich fand das eine coole Idee, dieses Abwarten von Edge, der dann im Ring steht und dann auf einmal kommt Randy Orton hier von hinten angeflogen mit dem RKO und zieht sich dann die Klamotten aus. Und
das war jetzt halt keine Überraschung, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich.
Ich fand's eine coole Idee.
Ich fand das super gemacht.
Es war jetzt keine Riesenüberraschung. Klar war es Randy Orton, wer soll es sonst sein? Aber ich fand's trotzdem eine witzige Idee.
Durch die Kamerawinkel konntest du das ja auch erst nicht sehen. Das wurde ja in der Wiederholung erst richtig aufgelöst. Genau. Ich fand den Start, der war richtig gut. Ich habe auch gedacht, RKO ist halt genau der richtige Move, weil geht ja auf den Nacken, zumindest vom Griff her. Direkt 2 in Folge, richtig guter Start. Aber es wurde ja auch nicht drauf aufgebaut. Ich habe halt gedacht, alles klar, Randy Ortons Taktik ist es jetzt, die ganze Zeit voll auf den Kopf zu gehen. Nö, war danach einfach egal. Und mein Problem bei Last Man Standing Matches allgemein, aber hier war es halt noch heftiger, dass die Wrestler sehr, sehr früh schon anfangen, es so zu verkaufen, dass die alle sind. Weil du brauchst ja sehr schnell anscheinend diesen ja, 6-Count, 7-Count oder 8-Count, ist halt ein bisschen blöd, wenn erst 2 Minuten vorbei sind und die torkeln so, als wenn die gerade ein 4-Stunden-Match hinter sich hatten. Entsprechend schwierig sind dann halt auch die Matchverläufe oft und hier war das halt noch extremer. Es war halt eigentlich eine Aktion. Beide sacken fast in sich zusammen jedes Mal oder müssen sich stützen, weil die gar nicht stehen können. Dann wieder eine Aktion, da wird die Umgebung kontrolliert, hier, das, da wird aber doch nichts wirklich davon eingesetzt, sondern dann kommt wieder eine Aktion. Irgendwann wird doch mal dieser Gegenstand, zu dem man 5 Minuten vorher geschaut hatte, doch eingesetzt, aber dann auch nicht konsequent. Und es gab halt so keine richtige Story innerhalb des Matches selber. Also am Ende ja, am Anfang ja, aber in der Mitte halt für mich gar nicht, sondern es gab halt einfach nur
Brawl.
Irgendwann ein Brawl, aber ein sehr, sehr langsamer Brawl mit sehr, sehr vielen Pausen und sehr, sehr langsamen Wrestlern. Und dann ab und zu halt ein Spot, der ja innovativ war oder halt 0815 Spot, aber halt mit so viel Unterbrechungen dazwischen, das hat sich gezogen bis und geht nicht mehr. Aber ich musste wirklich kämpfen und irgendwann habe ich dann gedacht, alles klar, die hatten sich in diesem Trainingsbereich aufgehalten, was im Grunde lustig war, weil die dann durch die Gulla-Zone mussten, wo du gesehen hast, wie viele Leute da eigentlich noch sind im Gebäude und alle in einem Raum sind. Dann kommen sie zurück in die Halle, nachdem sie bei den Lichtern entlang gekämpft haben und ich dachte, ja, gut, Matchzeit, das geht, es ist halt Last Man Standing, ist ein bisschen schwierig, jetzt kommt ihr in den Ring, kommt die Endphase. Und dann ging sie aus der Halle wieder raus und ich habe einfach nur gedacht, nein. Please da don't. Wusste ich noch nicht, dass, ja, und ich wusste noch nicht, dass da noch nicht mal die Hälfte des Matches vorbei war, sondern es jetzt erst richtig losgeht. Boah.
Ja. Es war so ein bisschen die Roomtour, die die beiden hier gemacht haben. Einmal durchs Performance Center.
Das ging aber auch. Ich habe mir gedacht, ach, guck mal, da ist ein Bild von Rollins. Ach, guck mal, da sind die Iconics. Ach, guck mal, da ist ein Poster zu SummerSlam. Ach, interessant. Wieso das Performance Center gestaltet ist. Ach, guck mal, da ist so eine Trophäe von Dusty Classic war es, glaube ich. Also,
und Hell in a Cell gab's auch noch.
Ja. Und das Gym, das sieht ja echt gar nicht mal so schlecht aus. So, da kann man schon gut trainieren. Und mit den Motivationssprüchen oben.
Ich habe im Übrigen noch den Fehler gemacht. Ich hatte gestern Abend, habe ich mir noch die 24-Doku angeschaut von Edge, die sehr lange geht über eine Stunde. Super emotional und du siehst, wie er sich vorbereitet hat.
Sind immer
gut. Siehst ja auch, wie fit er körperlich ist. Das ist ja der Wahnsinn. Und er war ja auch immer eher ein schnellerer Wrestler. Und dann siehst du halt dieses Match, wo du einfach denkst, er kann deutlich mehr. Also selbst jetzt würde ich traue ihm viel mehr zu, nur halt einfach, ich würde noch nicht bei beiden Wrestlern irgendwie einen riesen Vorwurf machen, sondern wahrscheinlich haben die viel zu viel Zeit bekommen und viel zu wenig Elemente drin gehabt. Und ja, das ist halt das Problem. Also es war mir auch irgendwann mal zwischendrin egal. Und das ist sehr schwierig bei einer Storyline, die ich mit am stärksten fand vorher.
Ja, also mir geht's genauso. Und auf mich wirkten auch viele Spots, die hier eingebaut gewesen sind, extrem improvisiert. Egal, ob es jetzt diese Sache ist, wo sich Edge in dem Gym da an diese Klimmzugstangen gehängt hat und diese Thesz Press gezeigt hat, die total merkwürdig aussah. Das sah einfach
dumm aus.
Ne? Dann diese Geschichte, wo die beiden im Konferenzraum, glaube ich, gewesen sind und Edge oben an der oben da entlang geklettert ist und den Elbow gezeigt hat.
Hä? Das mochte ich wiederum. Das war irgendwie, war ich auch so, ach, guck mal, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja, ja, aber das wirkte alles eben, also wahlweise wirkte es improvisiert.
Aber das ist ja ganz geil eigentlich, dieses
gestaged, eins von beiden. Aber es wirkte halt alles künstlich. Da war kein Fluss in dem Match. Und wie David richtig gesagt hat, oder glaube ich Kai auch, da war halt keine richtige Storyline hier. Also die haben sich halt beide einfach wild durch die Gegend geprügelt, ohne Dynamik, ohne Sinn und Verstand irgendwo. Und mich hat das Match auch total verloren. Also das hat sich für mich ewig angefühlt und hat mir als Zuschauer jegliche Energie für diese Veranstaltung mit jeder Minute mehr aus dem Körper ausgesaugt.
Wie also Vampir.
Ja, aber es war ganz, ganz furchtbar. Gegen Ende wurde es dann wieder besser, als die beiden dann da gewesen sind. Aber auch, dann deutet Randy Orton diese große Leiter an. Und
ja, wahrscheinlich ich hab abgekotzt.
Ja, und ich vermute, das sollte ein Rückgriff sein auf hier WrestleMania, der berüchtigte Spear von Edge gegen Jeff Hardy und so. Ich habe gedacht so, oh, machen sie jetzt was. Dann habe ich gedacht, gibt's jetzt gleich den Spear und die beiden fliegen hier gemeinsam von dem Ding runter, irgendwas.
Ja, gut, ich hab gedacht, auf der LKW oder so, weil der direkt
daneben stand. Ja, oder Alter, das da draußen, dass der einfach da irgendwie so einen Abdeckplaner haben, da drunter sind irgendwelche Kisten, dass die beiden sich nicht verletzen. Aber dass du wenigstens so einen großen Spot nochmal hast. Ich habe sogar mit dem Unentschieden hier fast gerechnet, dass die beiden sich quasi einfach nach 30, 35 Minuten so weit bearbeitet haben, dass es einfach aus ist.
Aber das ist das, was ich meinte, dieses oft hattest du halt, dass die irgendwo hingeschaut haben und oft wurde es dann sehr spät erst eingesetzt oder halt hier bei der Leiter, die Kamera zeigt sogar noch die Leiter und denkst so, wow, das ist wahrscheinlich der Finalspot und dann so, nö, wir bauen die gar nicht ein. Oder halt als Edge hochklettert, beziehungsweise Orton liegt ja auf die Tische, die ja halt zufälligerweise da standen, und dann diese Leiter, er hat so ewig anfangs gebraucht. Ne? Er konnte ja noch nicht mal die erste Stufe erklimmen. Boah, da habe ich abgekotzt. Weil das hat sich so ewig angefühlt. Und das Schlimme war halt, am Ende, also die Endphase auf dem LKW, die hat ja gezeigt, die beiden können ja Storytelling machen bis zum geht nicht mehr. Weil die Phase fand ich zum Beispiel fantastisch. Da war richtig die Intensität drin von der Fehde. Da war die Geschichte drin. Die haben wieder viel mehr miteinander geredet, hatten die zwischenzeitlich im Match immer weniger, was ich auch schrecklich fand. Und dann halt auch, ja, tolle Momente einfach geschaffen. Also, wo du halt wirklich dann auch emotional war ich dann wieder drin. Aber halt davor die 30 Minuten halt nicht mehr.
Genau, also da waren auch ein paar große Spots drin. Natürlich auch schon später. Ich habe gerade diesen Elbow auf den Konferenzraumtisch, habe ich angesprochen. Wir hatten auch später noch in dieser Lagerhalle gab es auch noch den Elbow quasi von diesen Regalen aus, dann auf Randy Orton, der auf dem Tisch gelegen hat. Da waren durchaus Ideen drin, auch dann als dieser Wagen, der dann da vor dem Truck da stand, dieser Draping DDT auf die Ladefläche.
Du hast aber noch einen super Spot vergessen, und zwar als Edge dieses Sandsäckchen genommen hat und nach Orton geworfen hat. Das Ding wirkt ungefähr 500 Gramm oder so, und der hat sich ans Knie gegriffen, als hätte er gerade einen Zementklotz
viel zu krass verkauft einfach.
Ich habe für eine Sekunde gedacht, weil dann hat manchmal irgendein Kommentator so, oh, die sind dafür da, um die Tripod zu stabilisieren. Das war meine Konsequenz daraus in meinem Kopf war, oh cool, brauche ich sowas für Headlock auch?
Kannst du das so auch werfen.
Kai verkauft das dann auch so. Genau, wenn Kai mir auf den Sack geht, werfe ich einfach einen Sandsack an den Kopf. Kommen wir hier zum Finish, weil der Rest des Kampfes, ich bin da auch bei Kai, mir tut's auch für die beiden leid. Und also wir hatten unfassbare Erwartungen an dieses Match. Und ich glaube auch ein Edge selber wird wahrscheinlich sich das Ding dahinter auch anschauen und wird sagen, ah, irgendwie war das nicht das Match, was wir eigentlich haben wollten. Und wir haben gerade bei WrestleMania auch häufiger mal gehabt, dass gerade zwei große und Könner ihres Metiers auch wirklich mal nicht das beste Match rausgeholt haben. Wir haben es jetzt bei AJ Styles und Shinsuke Nakamura beispielsweise gesehen. Hier das Match war eben viel zu lang, es war viel zu zäh, aber dafür haben wir viel vom Performance Center gesehen. Kommen wir mal zum Finish hier. Auch da waren wir dann eben oben auf dem Truck. Randy Orton hat zwei Stühle hochgebracht. Die beiden haben sich dann ein bisschen noch geprügelt und es gab einen Punt-Ansatz quasi so. Das fand ich gar nicht mal so schlecht. Aber vor allem gab es ja dann diesen angedeuteten Stuhlschlag und dann gab es diesen Triangle Choke wieder, den Edge schon zuvor immer wieder gezeigt hat. Ja, und dann sollte es das Concerto geben, Kai. Und das war dann wiederum recht emotional, weil auch da hat ein Edge das echt gut verkauft und muss sagen, so an der Mimik, da hat er schon deutlich gearbeitet im Vergleich zu vor vielen Jahren.
Ja, also da hast du auch gemerkt, dass er irgendwie dann in der Zwischenzeit auch wirklich Schauspielerei gemacht hat und jetzt nicht irgendwelche WWE 12 Runden oder The Marine 18 Produktion, sondern dann wirklich so ein bisschen Schauspielerei. Das war dann auch wieder gut und auch irgendwo emotional, aber es hat eigentlich das Match rausgerissen. Also klar, weil dieses Concerto, das fand ich krass, da hatten sie mich auch so in den letzten 3 Minuten mit dem Hin und Her und diesem Gerestle da auf diesem Produktionstruck. Aber also ich mochte das Ende, ich mochte das Concerto, ich mochte auch die Mimik von Edge, weil Edge hat ja eh diese komplett krassen Augen. Aber ich hatte leider wirklich dieses Denken, ey, Hauptsache es ist vorbei.
Echt?
Und das ist eigentlich schade.
Ja, siehst du, das hatte ich zum Beispiel in der Endphase, da war mir das davor, es tat mir immer noch natürlich irgendwie weh oder war halt einfach Zeitverschwendung, aber bei dem Finish hatten die mich in dem Moment halt wirklich, weil das war halt wirklich diese Storyline, wo halt Randy Orton noch sagt von wegen, ja, ich liebe dich doch und hebt den Stuhl und dann das Finish mit Edge, erstmal die Mimik, fantastisch, dass dieses Zerwürfnis, dass halt da nicht nur ein Gegner liegt, sondern halt eigentlich auch für ihn sowas wie ein Bruder, durch die Vergangenheit gemeinsam. Und am besten fand ich irgendwie die Atmung von Edge. Weil der hat schwer geatmet, Stuhl gehoben und dann nicht mehr geatmet. Es war Totenstille, als denn der Stuhlschlag kam. Und das war super wichtig, weil dadurch, ja, war das halt wirklich einfach der Moment, ich muss jetzt einfach das machen. Dann hat er sich entschieden, bumm, Finish. Und auch, dass er nach dem Finish dann halt noch sich so in die Orten runterbeugt. Im Grunde genommen halt so wirkt, als wenn es ihm alles leid tut, was er gerade gemacht hat. Das fand ich super gut von der Storyline her, von der Inszenierung her, richtig gut. Das Match war halt kacke, aber das Finish, da muss ich halt wirklich sagen, da siehst du halt, was eigentlich möglich wäre mit den beiden. Umso mehr tut halt das davor weh.
Ja. Ich glaube, damit kann man das Thema hier auch abschließen fast schon, weil
Darf ich nur eine Sache anmerken?
Ja.
Ich muss
einfach mal. Hättest du schon dazwischen gerätscht und das ist 5 Euro?
Nein, ich habe nicht reingegritscht. Ich habe extra nicht reingegritscht. Ich habe gewartet,
bis eine Pause gefragt.
Stimmt, okay.
Und zwar, ich find's super, dass das Match nicht nur gezeigt hat, dass ich sowas nicht nochmal sehen möchte von beiden, sondern ich habe einen Referee gesehen, der sich beamen kann. Und zwar, als Edge oben auf dem Truck war, war der Referee unten. Da hast du gesehen, wie Randy Orton da oben kam, Referee stand oben.
Lieb's einfach, wie David auf so Sachen achtet. Ne? Ich finde das einfach immer geil.
Ich fand das mega, ich musste so lachen.
Sehr gut. Habe ich nicht bemerkt, muss ich dazu sagen. Ich war auch bei diesem Match, ich war total frustriert als Zuschauer, muss ich sagen. Also ich habe gerade gesagt, Energie war weg. Das hat mich so, eine Mischung aus Frustration, aber und Energielosigkeit und einfach Resignation irgendwie, dass das hier so ein Match geworden ist. Mir tut's echt leid für uns und für die beiden Akteure auch im Ring, weil das hätte ein richtig geiles Ding werden können. Aber so hat's echt für mich auch sehr stark diesen zweiten Abend hier verhagelt, um es mal so auszudrücken. Ich habe sogar den Fernseher angeschrien mit, wie lange geht denn dieses Scheiß-Match noch? Das passiert mir sehr, sehr selten, weil ich
normalerweise kein Problem. Wenn Olaf sowas sagt, ne, dann wisst ihr schon.
Ich habe kein Problem mit langen Matches. Ich habe echt kein Problem mit langen Matches. Aber
und der guckt auch New Japan und AEW.
Also auf jeden Fall gewinnt Edge hier das Last Man Standing Match und danach geht's weiter. Wir kriegen ein bisschen 24/7 Gebrawle. Ne? Mojo Rawley kommt hier in die Halle gerannt und läuft ein bisschen. Ja, also davor haben wir auch noch mal einen Werbespot gesehen. Ich habe mir in dieser Szene wieder nur gedacht, Mensch, Corona, du.
Ja, ich habe auch nur gedacht. Alte ich habe nur gedacht, Säge. Corona.
Ja, es ist 24/7, also 24/7 gilt nicht für Corona. Ganz einfach. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier gab es dann, es gab einen Brawl quasi unter einem von diesen Podesten. Gronkh springt auf alle und trifft Mojo Rawley auch irgendwie, legt sich auf ihn drauf und holt sich hier den Gürtel.
Auf alle übrigens, auf Leute, die wir alle noch nicht gesehen haben.
Ja.
Ich glaube, das waren irgendwelche Performance-Center-Typen, die da in der Nähe wohnen, wo du auch denkst so, ey Leute, ihr seid gerade bei WrestleMania, herzlichen Glückwunsch.
Ich habe deinen Rücken gesehen, ja, ich war das.
Ich habe mich auch gefragt, wer es ist, also von daher. Kai, bist du jetzt zufrieden damit, dass wir hier tatsächlich 24-7-Rules gehabt haben und so? Du hast, glaube ich, danach gefragt in der Preview.
Darf ich sagen, also ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat, bestimmt, so wie alle auch. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen so ein Guilty Pleasure für Gronkh. Ich finde den irgendwie unterhaltsam, ich weiß nicht, so ich mag das Theme oder sowas. Ich find's irgendwie witzig, wie der redet. Also, ich sag, wie es ist, mich hat das unterhalten. So, ich schäme mich dafür auch ein bisschen. Aber ich habe irgendwie Gronkh ganz gerne gesehen.
Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Wir werden garantiert auch mehr von ihm sehen. Den werden wir jetzt noch häufiger bei WWE haben.
Ja, also ich sag mal aber so, in weiter. 2 Wochen habe ich eh keinen Bock mehr. Aber so, ich fand's auf jeden Fall jetzt schon, also jetzt fand ich's wirklich witzig.
Ja, vor allem wichtig, wir hatten dann keinen Host mehr. Oh mein Gott, eine WrestleMania ohne Host.
Wir hatten besseren Host danach. Wir hatten danach unseren Titus.
Der kam aber erst später, der kam erst nach dem nächsten Match.
Ja, aber.
Ja, aber wir brauchen unbedingt einen Host, weil ohne WrestleMania, ohne Host kein WrestleMania so ungefähr.
So.
Nächstes Match ist der Kampf um die Raw Tag Team Championships. Street Profits logischerweise gegen Austin Theory und Angel Garza, begleitet von Selina Vega. David, hast du dich darüber gefreut, dass Selina Vega hier ganz offensichtlich deine Kommentare über Totenschädel ernst genommen hat?
Und ich wusste sich auch die es. Auf die ich wusste es, dass ich, als ich gesehen habe, als ich den Entrance gesehen habe, habe ich nur gedacht, Olaf wird mich bestimmt als erstes fragen.
David, so, das ist mein Outfit.
Ich habe nur gedacht, was für eine geile Sau. Ja, ich habe mich gefreut. Ich finde Schädel super und ich fand das Outfit cool. Ganz ehrlich.
Hast du dich deiner Freundin gesagt oder deiner Frau gesagt? Hier, Mensch, also. Schnucki, demnächst.
Zieh das mal an. Shirts, wo Schädel drauf sind.
Ich meine, so Schulterpolster mit Schädeln, Mann.
Ah, nee, ist ein bisschen zu aufwendig. Kommt ja nicht durch die Tür dann. Was soll das denn?
Na gut, ansonsten, Tag Team Match, was wir hier gehabt haben, relativ einfache Formel. Ein relativ schnell geführtes Match zwischen beiden Teams. Das war auch nötig nach dem Last Man Standing Match. Technisch gut. Montez Ford hat diesmal auch Leute getroffen, als er rausgesprungen ist. Das ist schon mal sehr beruhigend. Kai, ansonsten ein schöner Brecher hier nach dem Last Man Standing Match, wie ich fand.
Ja, also spätestens nach dem Match wussten wir auf jeden Fall, welche Show wir gucken, sag ich mal. Weil Montez Ford ungefähr 4000 Mal gesagt hat, dass das WrestleMania ist.
Irgendwann haben das der Gegner auch gesagt.
Ja, also ja, Leute, wir haben es verstanden, es ist WrestleMania. Also ja, das war okay mit 6 Minuten. Du hast halt gemerkt, das war irgendwie zusammengewürfelt und Austin Theory noch rein, weil komm, der muss nicht so weit fahren. Also ja, der hat jetzt keinen wehgetan, aber 6 Minuten war auch mal eine schöne Abwechslung, weil es nur ein Sechstel so lang ging wie das Edge gegen Randy Orton Match. Muss ich übrigens auch mal wegtun. Aber ist jetzt auch wirklich ein Match, das habe ich gefühlt nach dem Gucken wieder vergessen.
Klar, das war es ja von vornherein. Das war einfach nur ein Wegschmeiß-Match, was irgendwie auf die Card sollte. Ich glaube natürlich, wenn wir jetzt diese etatmäßige Konstellation gehabt hätten, also es ist jetzt quasi zweimal geändert worden. Also ursprünglich sollte es ja heißen, Rey Mysterio gegen Andrade, war ja ursprünglich auch mal angedacht, das ging ja auch nicht. Und dann eben Street Profits gegen Andrade und Angel Garza. Ich glaube, das hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn gehabt und vielleicht hätte sich dadurch ein bisschen wertiger angefühlt irgendwo. Das Match jetzt hier war einfach nur ein Füller und dafür hat es seinen Zweck erfüllt, wie ich finde. David, willst du noch was sagen?
Ich finde es einfach nur traurig, dass man halt für ein Füller-Match ein Titel-Match macht, was einfach zeigt, wie wertlos dieser Titel ist.
Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Also da müssen wir jetzt auch nicht mehr viel besprechen, weil das ist eh wieder morgen wieder vergessen. Wahrscheinlich treten sie bei Raw eh nochmal gegeneinander an. Das nächste war dann das Segment mit Titus O'Neil, der sich hier als Host vorstellt.
Hallo, 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 hallo.
Habe ich was vergessen?
Ja, ah,
stimmt, 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 stimmt. Ich habe den Beatdown vergessen, den es am Ende gab, mit inklusive Kiss of Death Kick hier von Selina Vega. Und dann eben, ich hab's natürlich hier stehen, aber ich hab's vergessen. Und dann natürlich hier die überraschende Save, der hier von einer gewissen Bianca Belair gemacht wird. Und da habe ich mir wirklich gedacht, so, Mensch, das wäre auch ein cooler Moment gewesen, wenn da Publikum dabei gewesen wäre.
Yep, ganz genau. Also sehe ich genauso. Kann ich nicht mehr zu sagen.
Bianca Belair ist halt die Ehefrau von Montez Ford. Insofern frage ich mich jetzt hier viel eher, kriegen wir da einen 3 gegen 3 irgendwann jetzt demnächst. Das wird sich ja irgendwie anbieten. Zelina Vega ist ja hier auch aktiv geworden gegen die Männer. Eine Bianca Belair mischt sich jetzt hier ein. David, ich finde, das wäre eigentlich eine coole Konstellation, die man jetzt hier bringen könnte, so als Six-Person-Match dann irgendwie bei einer nächsten Veranstaltung.
Jetzt mal Zelina Vega und Bianca Belair können ja auch wresteln. So ist es ja nicht. Die Frage ist halt nur, bleibt dann das Team deiner Meinung nach erhalten von Austin Theory und Angel Garza?
Nee, ich glaube, dass irgendwann einfach Austin Theory wieder in die zweite Reihe rückt und Andrade da mit reinrutscht und dann haben wir die große Fehde.
Dann ja. dann gerne. Nee, ich finde halt, du merkst ja, ob es ein Mixed-Tag-Team ist, was halt eigentlich nicht zusammengehört oder ob das irgendwie ein bisschen harmoniert. Und ich finde halt, die andere Konstellation harmoniert irgendwie besser.
Ja. Das ist halt die AAA-Gruppierung, die wir hier haben, um Zelina Vega. Bin ich auch für. Also ich finde das als Midcard-Programm, auch gerade um die Tag-Team-Titles, fände ich das eine sinnvolle Ergänzung. Und wie gesagt, die beiden Damen sind ja auch talentierte Wrestlerinnen. Und wir haben offensichtlich eine Bianca Belair, die dann jetzt bei Raw zu sehen sein wird. Und da werden wir einfach mal schauen, was daraus wird. Ja, vielleicht auch ein bisschen als Ersatz für Charlotte, die dann vielleicht häufiger bei NXT zu sein wird.
Meint eigentlich, das wird jetzt generell ein bisschen aufgehoben mit den Call-Ups? Wo ich mal einfach mal allgemein fragen will, mit Rhea Ripley und Charlotte. Vorher bei Survivor Series hat man das ja auch so gemacht, dass man NXT ja immer mehr präsenter macht. Jetzt gibt es halt ein Safe quasi von einer NXT-Wrestlerin, dass man das jetzt allgemein ein bisschen lockert.
Ich glaube halt, dass die irgendwie auch generell die Call-Ups ein bisschen runterfahren müssen, weil die jetzt merken, wir müssen auch Stars bei NXT halt, damit Leute einschalten. Oder wir müssen quasi Stars runterschicken, damit Leute einschalten. Also wie jetzt zum Beispiel ein Finn Balor. Und ich glaube auch, dass das einer der Gründe sein wird, warum jetzt eine Charlotte zum Beispiel unten ist. Wenn du sagst, ah, guck mal, NXT hat Charlotte Flair. Also nicht exklusiv, aber NXT hat Charlotte Flair. Dass die jetzt merken, so, es bringt nichts nur, da das Talent abzufischen, so wie wir es in den Jahren davor immer gemacht haben, sondern wir müssen auch Talent halten, zum Beispiel Adam Cole, Gargano und Ciampa. Und wir müssen auch teilweise vielleicht sogar Talent runterschicken, um große Namen dazu haben und auch zu halten.
Ja, denke ich auch. Dieses Runtergehen ist ja eh jetzt immer noch so eine Formulierung, die ich ein bisschen schwierig finde. Ich glaube eher, dass man jetzt quasi einfach wechseln wird. Aber ich erwarte jetzt beispielsweise bei Raw After Mania jetzt nicht mehr die große Flut an Wechseln irgendwo. Ich glaube, das hebt man sich dann eher anderweitig auf, sondern ich bin sehr gespannt einfach, was man jetzt heute daraus macht, weil die Show ist ja auch gepretaped. Wir nehmen den Podcast hier natürlich davor auf, erscheint ja auch davor. Mal schauen, ob das nochmal so einen großen Impact haben wird, weil Raw After Mania ohne Zuschauer ist schon merkwürdig. Raw After Mania nach so einem komischen WrestleMania-Wochenende ist schon merkwürdig. Mal sehen. Machen wir weiter. Wir haben das Five-Way Elimination Match um die WWE, um die SmackDown Women's Championship, so rum. Champion Bayley gegen Sasha Banks, gegen Lacey Evans, gegen Tamina, gegen Naomi. So, jetzt haben wir's. Das sind die fünf Beteiligten hier, Elimination Rules, und man hat gleich zu Anfang klargestellt, ja, wenn Bayley hier gewinnen möchte, dann muss sie vier weitere Frauen besiegen, inklusive ihrer besten Freundin Sasha Banks. Ganz im Fokus hier, Kai, stand erstmal Tamina, die ihren Big Show-Moment bekommen hat, hier gleich zu Beginn. Eieiei.
Das war einfach das schlimmste Match vom ganzen Wochenende für mich, wirklich. Ich fand das einfach nur grässlich. Auch so dieses, ja, wir brauchen eine Frau, die groß und irgendwie wuchtig aussieht. Ja, wir nehmen halt Tamina, weil wir haben keine andere. Aber Tamina ist wirklich langweilig. So, du gräbst die mal aus, wenn du irgendwie so irgendwann mal vielleicht einen Chamber-Spot brauchst oder der gefüllt werden muss, oder wenn du irgendwann mal im Rumble wieder so eine Aktion brauchst, wo 10 Leute auf eine gehen müssen und Nia Jax gerade verletzt ist oder so. Das ist einfach scheiße. Also, das kann ich auch nicht schönreden. Ich fand das alles langweilig. Ich finde irgendwie, das hatte teilweise ganz, ganz schlimm Fluss, wo du gemerkt hast, irgendwie, dass das holpert hier so hin, gefühlt. Und klar gibt's dann so ein alle greifen vom Top-Rob nach Tamina an, um sie dann zu pinnen, weil Tamina ja so die größte Bedrohung im WWE Women's Roster ist. Das war ein ganz, ganz schlimmes Match, fand ich.
Ganz so schlimm fand ich es nicht, aber ich fand es auch hier wieder viel zu lang. Also man hätte auch diverse Phasen hier deutlich kürzer halten können. Ich frage erstmal David hier. Also wir hatten ja erstmal quasi diese Phase, wo, was wir gerade schon angesprochen haben, wo da Tamina sehr prominent gefeatured worden ist. Dann später hatten wir eine Phase, wo eine Naomi ganz prominent gefeatured worden ist und dann zuletzt, wo eine Lacey Evans relativ prominent da gewesen ist. Und wir haben natürlich immer wieder diese Grüppchenbildung gehabt, phasenweise Sasha und Bailey natürlich und dann eben auch Lacey Evans und Naomi, weil wenn wir auf der einen Seite die bösen Mädchen haben, haben wir auf der anderen Seite die guten Mädchen. Und wir haben auch übrigens, dürfen wir auch nicht vergessen, das Comeback oder kurze Reminiszenz an einer legendärsten Stable überhaupt gesehen. Team Bad.
Das 5-Sekunden-Comeback von Team Bad.
Ja, vor allem genau. Kommentatoren haben wir noch darauf hingewiesen, dass Tamina ja dadurch gehend mit einer der Verantwortlichen dafür war, dass es die Women Revolution gab. Ja, Prost Mahlzeit, habe ich alles vergessen. Schade. Wieder was gelernt. Ich fand das Match, ehrlich gesagt, selber auch sehr, sehr schwierig. Es war einfach viel zu lang und vor allen Dingen für das, worum es halt ging. Es ging eigentlich nur darum, Bayley und Sasha Banks.
Genau.
Herrgott, dann lass Tamina weg, schneid das Ding um 10 Minuten kürzer. Dann hast du dasselbe Ergebnis. Aber es sieht halt nicht so blöd aus, weil vor allen Dingen die Anfangsphase mit Tamina, das wirkte halt für mich ja wie so ein Match aus der Divenzeit, wo halt irgendwie alle zusammen koordiniert nacheinander immer irgendwie auf jemanden draufgehen. Es wirkte so künstlich und oh, ich mochte das einfach nicht, weil das ist halt nicht Frauenwrestling, was ich sehen möchte. Als Tamina weg war, wurde es dann ein bisschen besser, aber eigentlich wirklich spannend wurde es erst als, oder interessant für mich, als nur noch Lacey Evans da war mit Sasha Banks und Bailey. Weil
ja.
Das Match hätte man auch gleich so starten können. Ich weiß, es klingt halt doof, aber das war einfach 19 Minuten oder 20 Minuten ging das Ding. Viel zu lang und eigentlich war ja das nur dafür da, um halt einen Cliffhanger zu haben oder zumindest innen drin im Matchverlauf zu haben, dass es halt mal Reibereien gibt zwischen Bailey und Sasha Banks. Man hatte eigentlich nur darauf gewartet, aber bis es dahin kam, vergingen ja 15 Minuten.
Ja, das hat halt viel zu lange gedauert alles. Und insgesamt, ja, war ein komischer Fluss drin. Ich habe halt die Erklärung mir zurechtgelegt, irgendwie, dass man eben auch hier eine Lacey Evans oder eine Naomi eben auch noch eine Plattform geben wollte, dass die eben sich auch hier präsentieren konnten, um so ein bisschen zu kaschieren, dass man vielleicht auch Fehler bei oder dass man Probleme in der SmackDown-Division, Damen-Division hier so ein bisschen hat, weil, also abgesehen von Bailey und Sasha Banks ist da halt eben nicht so viel zu holen, muss man dazu sagen. Ne?
Außer
also,
Sasha Banks meinst du? Weil Bailey kannst du
gesagt?
Nee, Bailey kannst knicken, so. Meiner Meinung nach, weil sie überzeugt
aber mich. Aber sie ist halt absolut. Die Championess, also da muss sie halt schon damit aufhören.
Ja, nur halt überzeugen tut sie mich halt momentan absolut gar nicht und holt mich auch nicht ab.
Ja, das ist ja auch richtig. Also bin ich ja auch komplett bei dir. Wie gesagt, interessant ist dann hier die Storyline, die wir dann da zum Ende gehabt haben mit Sasha Banks und Bailey. Es gab einen Punkt, wo es ja die berüchtigte Miscommunication gegeben hat, wo Bailey der guten Sasha hier ein Knie in der Ringecke verpasst hat. Und das hat dann auch letztlich dafür gesorgt, dass hier eben eine Sasha Banks eliminiert worden ist. Im Nachgang quasi. Und wir haben die Streitigkeiten dann eindeutig gehabt. Also Sasha Banks hat dann hier eben die Women's Right kassiert, wurde gepinnt, war dann erstmal draußen und Bailey und Lacey Evans standen sich dann hier alleine gegenüber. War für mich auch ein bisschen schwierig, weil, naja, Lacey Evans als Top-Babyface ist gerade schwierig. Dann den Salut beim Moonsault-Springen fand ich auch Gottes problematisch.
Willen. Das war der Salut unter Schmerzspielerei. Sie hat trotz Schmerzen in der Hand den Salut gezeigt. Also ja, auch mal fürs Vaterland einstehen.
Richtig amerikanische Mutter. Das ist ja. Immer ganz wichtig. Oh, ich finde das. Ich kann mit ihr halt nichts anfangen. Ich finde es auch schrecklich. Ich hätte es im Übrigen auch anders gebuckt. Ich hätte einfach in dem Moment, wo Sasha Banks gepinnt wurde, hätte ich es halt so gemacht, dass Bailey es ausnutzt, dadurch halt Lacey Evans zum Beispiel einrollt oder selber K.O. haut, dass im Nachhinein Sasha denkt, ah, du hast das doch nur ausgenutzt, weil du wolltest, dass ich verliere, damit du deinen Titel behältst. Das wären bessere Reiber. Ich fand es halt nicht gut, dass die beiden danach noch halt ein paar Minuten zusammen hatten. Ich hätte es einfach nicht so gebuckt.
Ja, ich habe auch nicht ganz so verstanden, weshalb man hier Lacey Evans jetzt so prominent darstellt. Ist auch so ein bisschen wahrscheinlich ein Mangel an Alternativen. Interessant dann wiederum, weil vorher gab es ja noch Streit zwischen Bailey und Sasha. Interessant ist dann hier wiederum die Tatsache, dass ihr dann eine Sasha Banks wiederum für Bailey eingegriffen hat und Lacey hier den Backstabber verpasst hat. Ja, Kai, wie deutest du das? Ist das sowas, wie Sasha Banks dann sagen kann, ja, ohne mich wärst du gar nichts, liebe Bailey?
Ich glaube, es ist wieder so ein David-Booking, wie er es in der Preview gesagt hat.
Was?
Wir wissen so, der Split wird kommen, aber wir zeigen ihn halt nicht hier, sondern wir werden ihn irgendwann zeigen, also außer jetzt, wir werden noch ganz lange Probleme haben mit Corona, aber wir werden ihn irgendwann zeigen, wenn wieder Zuschauer da sind. Weil ich habe immer so ein bisschen dieses Gefühl, der Split, der wird so angekündigt als was, ja, oh, mal gucken, ob er kommt. Und wir alle wissen, also, Freunde, das ist dieser Elefant im Raum. So, die haben sich schon 100 Mal gefühlt gesplittet und wieder zusammengeführt. So ein bisschen wie Kevin Owens und Sami Zayn. So, wir wissen alle, dass es kommt. Nur, wir sparen uns diesen Moment noch auf. Und ich glaube, deswegen ging es dann auch jetzt in die Richtung, dass das schon langsam eingegriffen hat. Einfach nur, um ja, das aufrecht zu erhalten, dass es da Streitigkeiten geben wird, Schrägstrich geben kann.
Also die, auf diesen Elefanten warten wir aber schon seit ein paar Jahren. Also den sehen wir schon die ganze Zeit. Und was ich halt hoffe, dass man das jetzt ein bisschen so dreht, Sasha Banks war ja sehr versöhnlich am Ende, dass es halt eben nicht standardmäßig ist, ja, dass Sasha Banks sagt, na, ohne mich bist du halt nichts, sondern dass es eher umgedreht ist, dass Sasha Banks drüber hinwegsehen konnte und weiterhin die Best Friend ist, aber Bayley, so wie der Blick am Ende halt war, ein bisschen paranoid wird. Das wäre für mich zumindest sehr interessant als eine Idee für einen Split, dass es halt gar nicht so ist, dass sie hintergangen wird, sondern dass sie die ganze Zeit denkt, sie könnte hintergangen werden und entsprechend sich immer mehr distanziert oder anders verhält.
Und dann quasi präventiv Sasha Banks umhaut.
Ja, zum Beispiel irgendwann, wo die es halt wirklich komplett falsch deutet. Und dann, ja, bumm. Wäre zumindest mal was anderes, weil das hatte gut gepasst. Es würde zumindest dazu passen, wie halt das Endbild war. Warum nicht? Aber es ist halt, wie du sagst, jetzt den Split zu machen, wäre halt Banane. Ich hoffe halt nur, dass sie den irgendwann machen und nicht wie halt die letzten Jahre dann andeuten, aber dann doch nicht. Es muss was passieren, weil die Division braucht das auch. Das ist ja, steht ja auf derselben Stelle seit Monaten.
Ja. Ah ja, auf jeden Fall, Bayley bleibt Champion. Das dürfen wir auch nicht vergessen, hier nochmal zu erwähnen. Und damit geht's dann weiter auf der Card. Und wir haben eine Ankündigung. WrestleMania 37 findet am 28. März 2021 statt. Und zwar im SoFi Stadium in Inglewood. Das ist ein Stadtteil von Los Angeles und trägt auch hier den passenden Titel Hollywood. Mal gucken, was man daraus macht. So, danach gab es noch mehr Werbung. Und dann kamen wir zu dem Firefly Funhouse Match. So, John Cena gegen Bray Wyatt, gegen den Fiend. Und davon haben wir uns ja auch sehr vieles versprochen. Wir haben ja so ein bisschen rumgesponnen, was das werden könnte. Gerade auch nach dem Boneyard-Match, was wir jetzt gestern gehabt haben. Da waren natürlich auch so unsere Ansprüche an die Kreativität waren auf jeden Fall da. Aber ich glaube, was dann letztlich dabei herausgekommen ist, das konnten wir uns noch nicht mal unsere eigene Kreativität irgendwie im Vorfeld ausmalen.
Warte übrigens auch, um direkt reinzugrätschen, weil ich darf im Gegensatz zu David. Wart ihr auch so überrascht, als dann Cena in Anführungsstrichen erstmal normalen Entrance hatte? Habt ihr auch gedacht, ich dachte, das wird jetzt hier irgendwie so ein Boneyard-Match und wieso kommt Cena jetzt raus? Wart ihr da auch ganz kurz verwirrt?
Ja, zumal er, wobei mich haben zwei Sachen verwirrt. Erstmal der Entrance, ich hab gedacht so, oh nein, macht jetzt doch ein normales Match. Habe ich echt Bammel gehabt. Und zum anderen hat mich komplett aus der Bahn geworfen, dass halt vorher ein Trailer war, so richtig bitterböse, geht aufs Blut und dann kommt Cena raus als Grinsekatze, der halt richtig Spaß hat und fröhlich ist und generell nicht so wirkt, als wenn er jetzt gleich ein Match haben würde.
Ich fand, er sah hier aus wie jemand, der gar nicht, der alles komplett negiert, was um ihn herum ist. Ja. Also er stand ja da quasi so, als wenn er seinen normalen Entrance macht.
Hat er so ein bisschen zu einer Ecke gemacht, gegangen. Ne?
Ja, ja, eben. Und das wirkte halt total merkwürdig auf mich. Also als ob er komplett neben sie stehen würde oder sonst irgendwas. Also das war auf jeden Fall schon merkwürdig. Und dann wollte er ja sagen, ne, Welcome to Wrestle. Und dann gab es ja den Cut und dann ging's los. Ich glaube, es wird sehr schwierig werden, das Ding hier in seiner Gänze zu rezitieren. Also es gab dann erstmal so einen Zusammenschnitt aus WrestleMania-Ankündigung. Und dann haben wir ja einen Bray Wyatt hier im Firefly Funhouse gesehen, der uns quasi erstmal zu begrüßt hat. Und auch mal klargestellt hat, was das Firefly Funhouse ist, nämlich eine ganz andere Welt, ne, auch eine Welt, in der man ne, komische Dinge passieren und sowas. Und er kündigt an, dass hier ein John Cena gegen den größten Gegner jemals antreten wird, den er jemals gegenübergestanden hat, nämlich gegen ihn selbst. Und dann ist er eben, ja, und dann ist auf einmal John Cena da. Und ich kann das so schwer beschreiben, was dann da passiert ist. John Cena geht dann im Endeffekt nach kurzen Diskussionen hier mit dem Rambling Rabbit geht er dann eben durch diese Tür, wo auch draufsteht Abandon all hope, those who exit here. Also lasst alle Hoffnung hinter euch, wenn ihr diesen Ausgang hier nehmt. Dann ging er eben diesen dunklen Raum und steht erstmal in der völligen Dunkelheit. Und man denkt, also ich habe mir gedacht, jetzt hinter ihm taucht der Fiend auf. So diese typische 0815 Jumpscare, den man so kennt. Aber es war viel schlimmer, Kai. Da ist nämlich Vince McMahon aufgetaucht.
Das stimmt. Und es ging ja darum, hier, wenn du, also ganz kurz zusammengefasst, wenn du das nicht ablieferst, dann wirst du gefeuert.
Genau.
Und dann hatten wir ja diese Phase, wo es dann durch die verschiedenen Stationen von Cenas Karriere so ein bisschen ging. Also es fing ja an, was ich übrigens aber vom Schnitt her sehr geil fand, dass dann Wyatt im Ring stand und diese Kurt Angle-Promo von damals gehalten hat mit diesem Ruthless Aggression, wo ja Cena damals debütiert ist.
Das war ja auch relativ clever gegenübergeschnitten irgendwo, ne?
Ja, genau, also, das mein ich ja von der Produktion her, dass es eben sehr schön aussah, dass dann wirklich, also da hat auch der letzte Dummkopf gemerkt, ah, okay, Bray Wyatt zitiert gerade die Kurt Angle-Promo. Also auch wenn du es jetzt damals quasi nicht gesehen hast, hättest du gemerkt, ah, okay, das macht er gerade. Und wir hatten die Faust, was sehr schön war, was ein Highlight war. Wir haben die Faust mal wieder gesehen, so als kleiner Hope-Spot in WrestleMania.
Und den alten John Cena hier und, mit der Badebutze ja,
Wie hieß er? Der Prototype John Cena quasi?
Ja, nicht ganz. Damals war er nur John Cena, aber ja, so als Prototype hat er, glaube ich, die Haare noch blond gefärbt gehabt.
Stimmt,
so,
genau. Ja. Damals war er noch blond. Und es war dann irgendwie ganz komisch, diesen alten John Cena, der wirklich schon alt geworden ist, kann man jetzt ja nicht wegreden, in diesem alten Gear nochmal zu sehen. Und ich mochte das eigentlich erst, weil es ja darum ging, also ja, hier hast du die Ruthless Aggression und Cena dann, wie damals gesagt hat, Ruthless Aggression und dann diesen Schlag gegen Kurt Angle-Bray Wyatt setzen wollte, aber Wyatt einfach ausgewichen ist. Und dir das so ein bisschen gezeigt hat, ja, wenn, so dieser Schlag hat ja diese John Cena-Karriere gekickstartet. Und wenn der Schlag ja nicht sitzen würde, dann hätten wir ja nicht den John Cena, den wir jetzt haben. Das mochte ich irgendwie. Und dann ist ja nur Wyatt, hat er seine Promo gehalten, ist noch dreimal ausgewichen, hat dann noch, was ich auch ganz witzig fand, diese Anspielung mit You Can Look, But You Can't Touch gemacht, also mit dem Team von Nikki Bella, wo wir alle wissen, wie toll dieser Hochzeitsantrag geendet ist. Das, also, ich würde sagen, man musste dieses große Segment in einzelne Segmente unterteilen. Und dieses Kurt Angle-Ding, das fand ich sehr unterhaltsam und sehr gut.
Ja, es sind ja mehrere Geschichten, die jetzt hier aufgegriffen wurden. Wir können ja mal so ein bisschen durchgehen. Also müssen jetzt nicht alles haarfein erklären. Du bist jetzt ja gerade sehr ins Detail gegangen. Danach gab es einen Rückgriff auf ja die 80er hier mit Saturday Night's Main Event, wo dann auch ein Bray Wyatt da eben stand, hier der Fitness-Bray Wyatt, der gesagt hat, hey, hier, wenn ihr groß, weil ihr in dieser Promotion werden wollt, dann müsst ihr fit sein und müsst ihr trainieren. Und ich habe jemanden, der ist mega fit und der trainiert total gerne. Und dann kam eben John Cena raus mit den Hanteln und hat so lange trainiert, bis er seine Arme nicht mehr bewegen konnte. Weil ich auch hier so diverse Anspielungen auf, ja, auf Hogan und so weiter und so fort. Die ganzen großen, muskulösen Wrestler der 80er und 90er fand ich super ulkig. David, wie fandst du das bis hierhin? Also ich weiß, ich glaube, du hast hier die kritischste Meinung von uns allen, weil du dir auch was ganz anderes erwartet hast. Aber nimm uns mal so in deine Gedankenwelt mit bis zu diesem Punkt.
Es war halt Comedy. Ja, es ist für mich die Zusammenfassung. Es fing ja schon an mit Ruthless Aggression, dann halt der Mimik von John Cena, der dann immer wieder diesen Schlag gemacht hat, diese verwunderten Gesichtsausdruck, dann halt Saturday Night, wo dann halt diese Gewichte immer wieder schneller gestemmt hat und dadurch wurden ihnen die Arme so schwer, dass er die nicht mehr heben konnte, beziehungsweise halt die wie Wackelpudding waren. Es war super umgesetzt. Es war wie eine, ja, so zurück in die Zukunft einfach durch mehrere Epochen hindurch. Das war halt eine Zeitreise, durch die man mitgenommen wurde. Und es war vor allen Dingen Comedy und Comedy und danach noch Comedy.
Aber ich fand es ja eben auch so interessant, weil da auch so extrem viele Insider und Anspielungen drin waren. Ich fand es beispielsweise auch super witzig, wir haben ja dann auch einen Vince McMahon an so einem Puppenkommentar mehr oder weniger da sitzen sehen. Und die haben das ja dann auch kommentiert. Und ich glaube, nach dem nächsten Abschnitt oder so hat er doch auch dann irgendwie gesagt so, this is, nee, nach dem übernächsten, nach dem WCW Monday Nitro Teil, wo er dann gesagt hat so, this is really good shit. Nee,
und das ist jetzt inzwischen ja such good shit, dieser Jericho John Moxley Podcast Insider. Das mag ich. Also wenn
generell, das ganze Ding ist voll mit Insidern. Also sind so viele Anspielungen. Ich habe dabei nach einer Zeit, wenn du Gedankengang kurz wissen willst, das Gefühl gehabt, als wäre das halt ein Segment, was sie so für sich gemacht haben. Nach Motto, wir haben mal richtig Spaß dabei. Und ich denke mal, die haben beim Drehen auch richtig Spaß gehabt, waren kreativ. Ey, wir können noch mehr Anspielungen machen. Ey, wie wär's denn damit? Und ich habe halt das Gefühl gehabt, ja, da sind halt zwei Buddies, die sich gut verstehen, die mal einfach komplett freie Hand haben und ihren Spaß haben. So hat sich das für mich angefühlt.
Ja, durchaus möglich. Aber lass uns mal noch so ein bisschen weitergehen. Wir haben danach noch so eine Doctor of Thugonomics-Geschichte gehabt hier, wo John Cena zu seinen Rap-Ursprüngen zurückgegangen ist und dann auch, wie es sich gehört, ne, so ein Battle-Rap hier quasi gegen Bray Wyatt eingebracht hat irgendwie und hat auch zu ihm dann in Reimform gesagt, hier, du hast jede Chance vertan und dann beschimpft ihn Bray Wyatt als jemand, der ja alle Chancen quasi hier auf dem Silbertablett bekommen hätte und er ist einfach nur ein schlechter Mensch und ein Bully irgendwo und hat alles für sich bekommen und dann gibt's ja die erste Attacke hier eigentlich, ne? Und Bray Wyatt hat sich hier so ein bisschen so verkauft, als ob das hier die letzte Chance wäre, dass er mal die Bühne bekommt sozusagen. Und anschließend gibt's den will John Cena ja angreifen und ein Bray Wyatt verschwindet dann kurzerhand und dann soll's ja den Schlag mit der Kette geben hier, die sich Bray Wyatt hier um die Faust gebunden hat. Dann liegt ja ein John Cena erstmal am Boden. Da gibt's den nächsten Zeitsprung zu WrestleMania 30. Und auch da werden dann andere Punkte wieder aufgeführt. Die Sache, wo Bray Wyatt damals noch gesagt hat, hier, John Cena mit dem Stuhl in der Hand und gesagt hat, hier, bring's zu Ende, ne? Und er hat's nicht zu Ende gebracht. Und jetzt hat er eben die Chance, die Geschichte neu zu schreiben. Also ich finde das so interessant, weil man ganz viele Punkte hier miteinander verwoben hat. Also sowohl diese Persönlichkeit eines John Cena, als auch eben die Geschichte eines John Cena und dann eben einhergehend damit, es gab natürlich auch dann die Husky Harris-Anspielung, gab es ja dann auch zwischendurch und solche Sachen. Hat ganz, ganz, ganz viele Punkte hier eben aufgegriffen. Und das mochte ich ganz gerne. Mein Lieblingspart war natürlich der mit der mit WCW Monday Nitro, wo hier einen Bray Wyatt einfach mal die guten Eric Bischoff porträtiert hat und ein John Cena quasi als Hollywood Hogan reingekommen ist und Luftgitarre gespielt hat und sowas. Also ich fand das schon ziemlich witzig.
Was dann auch ganz geil war, weil du ja immer häufig diesen Vergleich hast, so dieses, Hogan, dann Rock, dann irgendwie Cena. Also das sind so die großen Namen, die sich dann irgendwie, die dann auch irgendwann denken, sie sind größer als Wrestling oder auch wirklich in den Köpfen der Leute größer als Wrestling sind. Und das sind ja diese Vergleiche, mit die das Internet immer schreibt, wo alle sagen so, ja, Cena ist der nächste Rock und macht sich irgendwie hier erst groß und macht dann irgendwelche komischen Filme und so einen Kram. Also das war eigentlich, das hat mir echt gut gefallen. Und auch gerade dieser Callback mit dem WrestleMania, wo dann White auch gesagt hat, so jetzt komm, bring's doch zu Ende, so vor sechs Jahren hast du mir quasi alles genommen. Und auch wie das immer so zusammengeschnitten war, ich mochte es irgendwie, weil das so ein kompletter Rundumschlag dieser John Cena, aber auch John Cena und Bray Wyatt Geschichte war.
Es war vor allen Dingen auch noch ein Segment, was sehr auf Internet-Smart-Marks ausgerichtet wurde. Ja. Weil du hast halt gemerkt, dass halt sehr oft auch erwähnt wurde von, ja, du hattest mir einen Spot weggenommen oder du hattest halt immer alles auf dem Silbertablett, kannst dir alles erlauben. Genauso wie halt bei WrestleMania 30. Du hörst es nicht, obwohl die Leute mich wollten, hast du mir das genommen und so weiter.
Stimmt.
Das war schon sehr nach dem Motto, Balsam für die Seele von Internet-Smart-Marks, wo man einfach nur denkt, ja, genau das haben wir immer gedacht.
Ich weiß ja nicht, war es dann auch hier, wo dann Cena zum ersten Mal mit Sister Abigail war? Ich glaube, ja, oder? Also bei dem WrestleMania-Ding war es doch, glaube ich, wo
Cena zum
wo es dann, ich glaube, da wurde auch dieser Satz dann von Cena drüber gelegt, wo er gesagt hat, jetzt hier beende ich irgendwie die Karriere oder so vom Sinn her des überhyptesten, irgendwie privilegiertesten und so war Superstars. Und wo er über White geredet hat, aber dann diesen Close-Up auf den Kopf von Cena hattest und dann dieser Bezug war, ja, das ist all das, was wir quasi zu Cena gesagt haben. Weil dieses so, er kriegt seine Chancen, er kriegt alles in den Arsch geschoben, so, der muss für nichts kämpfen. Und ich fand's extrem geil, wie sie das dann eben umgedreht haben, dass dieser Satz, der eigentlich gegen Bray Wyatt gerichtet war, ja auch 1:1 auf John Cena gepasst hat, wenn man sich so die Internetmeinung anguckt.
Ja, genau so ist es. Also damit hat man hier gespielt. Das ist ganz eindeutig. Und das Ding endet ja dann hier eben damit, dass John Cena ja hier dann auch wieder attackiert und dann sitzt er ja auf dem Schwein, auf Huskins und verprügelt das Schwein und in dem Moment wird ihm erstmal klar, was er da angerichtet hat und was er vielleicht auch für ein schlechter Mensch ist irgendwo. Erst dann taucht der Fiend zum ersten Mal auf und es gibt die Mandible Claw, es gibt Sister Abigail und dann auch erneut die Mandible Claw und John Cena versucht sich noch ganz kurz rauszuarbeiten, aber der Fiend quasi drückt einfach den Arm nach unten und stellt sein Knie drauf und dann witzigerweise zählt dann auch ein Bray Wyatt hier durch, also der Funhouse Bray Wyatt, und dann ist das Ding hier gelaufen. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also wir haben es jetzt so ein bisschen versucht zusammenzufassen. Wir haben garantiert nicht alles 100% richtig wiedergegeben, was auch bei der Masse an Eindrücken und verwendeten Symbolen und Ideen hier echt ein bisschen schwierig ist. Aber ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck davon bekommen. Und ich glaube, über das Gesamtkunstwerk ging, glaube ich, hier die Meinung so ein bisschen auseinander. Ich bin mir selber noch nicht genau sicher. Ich fand das irgendwie unterhaltsam, aber natürlich auf eine ganz andere Art als das Boneyard-Match. David, ich glaube, du hast das größte Problem mit diesem Segment, weil du dir eigentlich ein Match erwartet hast, oder?
Ja, mein Problem als Segment selber, fantastisch. Umsetzung, super, unterhaltsam. Was gibt's da zu meckern? Eigentlich nix. Mein Problem ist halt nur, du hast vorher einen Trailer, du hast vorher die Kickoff-Shows, du hast vorher eine Fehde. Und es wird die ganze Zeit damit beworben, dass es halt ein Firefly Funhouse-Match gibt. Und es ist ja sogar noch, dass die Promo, beziehungsweise der Trailer so endet, von wegen, ja, dass Cena dafür kämpft, für die Zukunft von WWE. Und der Fiend ist seiner Meinung nach nicht die Zukunft. Also es geht eigentlich um einen Kampf. Und das Ding war halt ein Comedy-Segment. Es war halt am Ende Mystery. Es war auch tiefgründig. Es war absolut logisch und nachvollziehbar, was sie halt versucht haben zu erzählen. Mein Problem ist dabei nur, es war halt kein Match. Und dann darfst du es halt auch nicht als Match, ja, eigentlich bewerben die ganze Zeit. Wenn du es bewirbst, dass es ein Aufeinandertreffen gibt oder dass Cena ins Firefly Funhouse eingeladen wird, ist was ganz anderes. Aber wir reden hier von WrestleMania und von einem Match, was als Match angekündigt wird. Und als Match, ich fühlte mich verarscht. Als Zuschauer einfach. Weil dieses Segment so toll es war und so unterhaltsam es war halt kein Aufeinandertreffen und kein Match. Das Segment hättest du genauso gut, ja, eine Woche vorher bei Raw oder so machen können. Und ich hätte gesagt, boah, wie genial. Jetzt kommt nämlich der Cena, der komplett innerlich zerrüttet ist und halt fertig gemacht wurde, weil Bray Wyatt ihn im Geiste geschlagen hat sogar, raus und ist absolut unberechenbar. Mal schauen, wie dann das Match wird. Aber es war halt das Segment, es war nicht als Segment beworben oder sonst was, sondern es hieß ein Match und es wurde auch als Match gezählt. Es zählt so, dass John Cena verloren hat, ohne offiziellen Ringrichter. Und ja, das ist einfach, ich habe da ein Riesenproblem damit. Ich komme damit auch nicht klar. Ich kann mir das Segment auch gerne nochmal anschauen. Werde ich wahrscheinlich auch, weil es war richtig gut gemacht. Unterhaltungsfaktor super, aber es war einfach kein Match. Und es hätte einfach der Fehde sehr, sehr gut getan, das vorher zu bringen. Super klasse. Ich hätte dann noch mehr Bock gehabt auf den Kampf. Aber im Gegensatz zu gestern, was halt auch kein normales Match war, sondern halt ein Film, es war doch ein Kampf. Und es war ein nachvollziehbarer Kampf, eine Konfrontation. Und hier war es halt ein Segment mit sehr, sehr viel Comedy, was super war, aber es war halt kein Match und deswegen scheiße für mich. Also nur im Zusammenhang, wenn ich das als Matchcard sehe. Wenn ich es als Match bewerte, ja. Scheiße, als Segment, super.
Ja, ich kann diesen Einwand komplett nachvollziehen. Also, weil, wenn man sich wenn man hier von einem Kampf ausgeht und man bekommt das hier. Ich sehe das übrigens nicht als Comedy, das muss ich auch mal dazu sagen. Dafür ist es zu düster, dafür ist es zu bösartig. Dafür ist es zu tiefgründig in meinen Augen,
ja, auch
nicht gutmütig genug.
Ja, ich sag einfach mal, erinnerte mich so ein bisschen an die letzten Freddy Krueger-Filme. Die waren ja auch Horror als auch Comedy zugleich. Und so war das hier halt auch. Es war schon düster, aber es war halt trotzdem so, dass du auch mal schmunzeln musstest vom Fernseher. So meinte ich das. Unterhaltungsfaktor war halt sehr hoch.
Ich würde es eher in die Kategorie Satire oder sonst irgendwas reinpacken. Also man hat sich hier wirklich selber auf die Schippe genommen und auch ganz viele Motive aufgegriffen und die eben dann auch noch mal persifliert einfach. Kai, wie hast du das Ding hier gesehen? Weil ich bin mir nach wie vor selbst unschlüssig, was ich davon. Ich finde das super interessant und ich finde es vor allem auch spannend, darüber zu reden und vor allem auch mal Meinungen davon zu hören. Deswegen auch an euch da draußen. Schreibt uns gerne drunter, was ihr hier von diesem Firefly Funhouse Match, Schrägstrich Segment, Schrägstrich Satire, was auch immer, was ihr davon haltet. Also schreibt uns gerne bei YouTube beispielsweise unter den Kommentar oder bei Facebook unter unserem Podcast oder so. Schreibt es einfach dahin. Kai, du bist dran. Was sagst du hier dazu, abschließend?
Also es war wirklich so ein Match, was man erstmal verarbeiten muss. Also als ich es wirklich gesehen habe und dann, also ich war natürlich unterhalten, das definitiv. Aber dann habe ich überlegt, als es vorbei war, was halte ich jetzt davon? Und ich bin auch froh, dass wir den Podcast nicht sofort aufgenommen haben, weil ich wirklich in der ersten Stunde nicht wusste, finde ich das jetzt gut, finde ich es irgendwie kacke oder so, was ist es jetzt? Und habe ich wirklich dann für mich entschieden, so im Laufe der Zeit, nee, ich fand es spaßig, ich fand es irgendwie gut. Es hatte auch so ein bisschen diese Art, Mindgames, die ich mir von einem Fiend wünsche, weil ich auch dazu gehört habe, dass ich gesagt habe, ach, dass jetzt der Fiend da irgendwie steht und auf das WrestleMania-Sign zeigt, pff, keine Ahnung, brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und das ging dann wieder eher so in die Richtung, dass ja der Fiend oder dieses Firefly Funhouse so ein bisschen Superkräfte hat, halt ein Ort ist, der das kennt man eben nicht, so wie es das ist. Und klar, man hatte so ein bisschen diese Erwartung aus dem Boneyard-Match, aber also Stand jetzt, vielleicht ändert sich es auch einmal, wenn ich jetzt geschlafen habe, aber Stand jetzt muss ich sagen, ich bin auch eigentlich ganz froh, dass wir jetzt kein zweites Boneyard-Match hatten. So, dass sich da jetzt keiner durch ein Firefly Funhouse geprügelt hat. Sondern dass es hier irgendwie was anderes war und dass man Sachen aus der Vergangenheit aufgegriffen hat und so ein bisschen diese Insider gebracht hat. Also ich hatte sehr viel Spaß damit und mir hat's sehr gut gefallen und deswegen mag ich's auch und ich find's auch gut, dass in Anführungsstrichen dieses Match von Bray Wyatt oder vom Fiend gewonnen wurde.
Ja, das ist auch sehr wichtig. Sogar Matt Hardy hat ja sogar übrigens Bray Wyatt gratuliert zu diesem Sieg. Ich glaube, Matt Hardy wird sich auch hier ins Fäustchen lachen, wenn er das alles sieht. Ich glaube, er wird sich denken so, haha, ich habe damals damit angefangen und jetzt macht ihr mir das alles nach. So
ein bisschen. Da denke ich auch so, das wollte ich.
Genau. So. Na, also ich bin mir da auch nach wie vor nicht ganz schlüssig. Ich fand es auch unterhaltsam, klar, es war kein Match, aber ich finde es halt so kreativ, dass ich mir auf jeden Fall noch 2-3 Mal anschauen würde und auch hier und da nochmal zurückspulen würde und mir es nochmal anschauen würde, weil ich es einfach so interessant finde. Aber klar, es war jetzt kein Wrestling-Match, es war ein Satire-Horror-Spektakel irgendwo mit ganz viel Wrestling-Insider-Jokes, was wir jetzt schon gesagt haben.
Es war ein Segment.
Es war ein Segment, genau. Also wenn du das ganz, ganz klar runterbrechen wollen würdest, ist es einfach ein Segment gewesen. Trotzdem fand ich es halt cool. Aber ich bin auch bei David so ein bisschen, also wenn man das vorher gebracht hätte und so, dann hätte man es vielleicht, ja, ne? Also da hätte man es halt eben, man hätte es auch vorher bringen können, hätte hier einen richtigen Kampf gehabt. Andererseits ist das jetzt irgendwie, das steht jetzt so gerade so schön für sich. Und ich glaube auch, dass es nicht gut gewesen wäre, so einen alternativen Kampf zu zeigen, wie wir es beim Boneyard-Match gehabt haben. Einfach dadurch, dass du dann diese Doppelung gehabt hättest. Man musste hier irgendwie einen anderen Weg gehen, ist den kreativ gegangen. Und auch hier kann ich total verstehen, dass die einen das mögen und dass die anderen das nicht mögen.
Ich glaube, du musst bei dem Match, oder Match Anführungszeichen, bei dem Segment einfach sagen, das kannst du auch nicht mit normalen Wertungen zum Beispiel bewerten. Du darfst es halt nicht so sehen, weil es war einfach kein Match, es war ein Segment und Segmente sind halt cool. Ich hatte mein Problem damit mit der Bewerbung davon, weil das wurde halt immer als Match angekündigt, ein Aufeinandertreffen. Harter Kampf, wurde schon gesagt. War es halt nicht. Man darf es halt einfach nicht mit den anderen Matches in einer Card eigentlich nennen, sondern es steht halt für sich, für das, was es war.
Genau. Und am Ende beschließt dann hier der gute Fiend den Kampf und sagt, let me in. Und damit können wir es, glaube ich, auch hier beschließen. Eigentlich hat ja hier Titus O'Neil den passenden Schlusspunkt gesetzt, oder? Mit seinem leeren Blick in die Kamera und mit dem I don't know what I just saw. Lassen wir mal so stehen. Dann sind wir auf dem Weg zum Main Event. Es gab nochmal den Trailer zu Money in the Bank, weil einmal reicht nicht, ne? Lieber zweimal, um auf Nummer sicher zu gehen. Main Event ist natürlich der Kampf um den Universal Title hier zwischen Drew McIntyre, dem Rumble-Sieger, und Brock Lesnar, begleitet von Paul Heyman. Und es war ein standardmäßiges Brock Lesnar-Match. Es gab 3 F5s, es gab einige German Suplexes und dann gab es jede Menge Claymores und dann war das Ding hier gelaufen. 5 Minuten hat es knapp gedauert. Ich weiß nicht. Ich bin da irgendwie sehr unbefriedigt rausgegangen. Ich weiß, mal wieder eins von diesen Matches gewesen ist, wo ich den Eindruck gehabt habe, dass ein Brock Lesnar hier so ein bisschen Dienst nach Vorschrift gemacht hat. Minimalziel erreicht irgendwie. Und dann Drew McIntyre ist jetzt neuer Champion, was mich sehr, sehr für ihn freut. Aber David, so richtig glücklich bin ich mit dem Match. Auch da mache ich hier die Anführungsstriche. Match bin ich hier nicht. Wie ist es bei dir?
Das war nix. Das war vor allen Dingen nicht der Abschluss einer 2-tägigen WrestleMania. Da hätte ich dann lieber das Firefly Funhouse-Segment gehabt als letztes, was dann irgendwie was Besonderes ist, womit es abschließt. Und hier war es halt, der Titelgewinn an sich ist halt was Besonderes. Das Match war aber, ich sehe es genau wie du, absolut 0815 Brock Lesnar, der halt auch nicht wirklich Bock hatte. Sowohl beim Selling als auch bei den Moves wirkte es halt einfach, ja, ich mach einfach mal. Einzig, was ich halt auch irgendwann hatte, dass ich ja mitgezählt hatte, bei Stormon gegen Goldberg hatten wir 4 Finisher gegen 4 Finisher. Hier war es am Ende 3 gegen 4. War fast identisch. Es war halt kein Match. Es war auch vor allen Dingen, was mich am meisten störte, wir hatten schon Brock Lesnar-Matches, die sehr kurz waren, etwa gegen Goldberg bei WrestleMania, die trotzdem spannend waren. Und hier hatte ich keinerlei Spannung drin. Sondern es war einfach Move, Move, Move. Ja, am Ende, Drew McIntyre siegt. Ich freue mich für ihn, der richtige Champion. Schade, dass halt keine Crowd da ist, aber es war halt keine Spannung in diesen kurzen Minuten drin.
Ja, Kai.
Ja, das ist halt echt schade, ne? Also, ich hab echt keinen Bock mehr auf diese Universal- oder WWE-Title-Matches, wo es nur geht, Finisher, 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 Finisher und wer dann irgendwie am Ende einen mehr durchbringt, hat gewonnen. Das hatten wir auch schon bei Rollins gegen den Fiend oder sowas und das hatten wir jetzt durch diesen extremen Einsatz von Lesnar und Goldberg jetzt auch noch mal. Also, ich hab da echt keinen Bock mehr drauf, ne, dass wir nur noch dieses Hin und Her und dann schmeißt er manchmal noch einen Signature-Move von Roman Reigns rein in Form des Superman-Punches, der kein Finisher ist, aber genauso wirkt, also das ist halt echt kein Wrestling mehr um dieser Haupttitel bei WrestleMania, ne? Das ist nicht gut, um es jetzt mal ganz nett, also um es weniger schlecht zu sagen. Also mir macht das keinen Spaß, weil es doch wirklich so, das ist halt das Main Event und im Endeffekt hast du jetzt das Main Event gehabt und auch gestern das Co-Main Event. Ja, jeder zeigt irgendwie viermal seine Finisher und dann ist vorbei. Das ist halt kein gutes Wrestling, ne?
Es bleibt halt einem auch nicht im Gedächtnis, weil natürlich auch der Herausforderer profitiert ja davon, wenn du hier durch eine geile Schlacht gehst. Und wir wissen auch, dass ein Brock Lesnar geile Matches zeigen kann, natürlich, wenn er Bock hat und mit den passenden Gegnern. Also egal ob gegen den Styles, also auch selbst gegen den Seth Rollins hat er schon gute Matches geliefert und solche
Sachen.
Und
auch wenn wir dieses Match da am damals beim Rumble denken, dieses Triple Threat mit Cena und Rollins und Lesnar.
Ja.
Das war ja wirklich ein gutes Match. Und also wirklich, das Ding hier hätte einfach davon gelebt, von der Crowd, die da mitgegangen ist, bei den Claymore-Kicks und bei den Kickouts von Drew. Weil, also so von der Crowd wäre das halt auch cooler gekommen. Klar ist das kein guter Matchaufbau, einfach nur seine Finisher zu zeigen. Aber so ein Kickout bei 1, so, das wäre halt geil gewesen von der Crowd. Die Claymores, das wäre geil gewesen von der Crowd. Und auch dieser Three-Count. Bei mir bleibt wirklich in diesem Match nur hängen. Ich freue mich, dass Drew McIntyre gewonnen hat. Ich freue mich wirklich unfassbar für den. Aber ich finde es auch im gleichen Atemzug einfach unfassbar schade, dass er diesen großen Moment einfach nicht bekommen hat. Also klar, es ist ein großer Moment, aber nicht dieser große Moment.
Er hat ja noch nicht mal, obwohl der Moment halt ohne Publikum da ist, hätte er zumindest ein sehr intensives Match haben können. Was ich mir gut hätte vorstellen können, wie damals Lesnar gegen Goldberg, hau den doch zumindest irgendwie durch die Barrikaden oder so, dass irgendwie so was richtig Brutales passiert. Aber das war halt ein ganz normales Match, was heißt ganz normales Match, ganz normale Move-Abfolge und das war's. Aber da fehlte komplett dieser Biss. Und das finde ich halt mit am traurigsten dabei, weil das kannst du auch machen ohne Crowd dabei.
Wie gesagt, also ich habe auch das Gefühl, das ist auch, wie gesagt, für den Drew McIntyre auch eine doofe Situation irgendwo, weil natürlich ist es cool, dass er jetzt Champion ist, bla bla, haben wir es oft genug erwähnt, aber es ist doch auch viel wertiger für dich selber und auch für die Zuschauer, wenn das wirklich aus einem geilen Match heraus entstanden ist. Und das hier war kein geiles Match. Dieses Match haben wir schon tausendmal gesehen. Und ich finde auch, dass ein Brock Lesnar hier absolut lustlos gewirkt hat. Ich habe es im Vorfeld, hab ich dir gesagt, ich hatte das Gefühl gehabt, der wollte einfach nur möglichst schnell hier Corona-Mania hinter sich bringen, in seinen Privatjet steigen und wieder zurück auf seine Ranch fahren. Das war so mein Eindruck. Er hat das hier souverän abgeliefert irgendwie, aber so richtig geholfen hat es nicht. Ich fand Drew McIntyre, der war wirklich gerührt und emotional hier involviert und am Ende, wo er sich dann nochmal in die Kamera bedankt hat quasi und mit der Hand so in Richtung Kamera und gesagt hat hier thank you, das fand ich sehr schön. Also mein kleines Highlight hier in dem Match war übrigens Paul Heyman, der hier quasi Kommandos gegeben hat. Und das fand ich eine ganz witzige Idee. Passt auch zu der Umgebung hier. Und wo er gesagt hat, hier, Vorsicht, da kommt noch einer, als der Claymore-Kick da der zweite angeflogen kommen sollte. Das fand ich ganz okay, aber ansonsten war das echt, das war doch kein Main-Event. Also das ist doch nicht das, was ich mir als Main-Event drunter vorstelle. Also selbst wenn ich sage, ich will wie im Mixed Martial Arts oder im Boxen irgendwie diesen großen Knockout haben, das war es doch hier auch nicht. Das war Grütze. Und dafür ist es ja Wrestling, dass wir Dramatik bekommen. Und klar ist es irgendwie cool, wenn Drew McIntyre bei 1 aus dem F5 rauskickt. Aber böse formuliert, das haben auch schon andere. Ne? Also ist ja auch nicht so, als ob nicht schon jemand mal aus dem F5 ausgekickt wäre. Ich finde, das ist eine Frechheit.
Ich glaube halt einfach, das hätte halt komplett anders gewirkt, wenn du dieses hättest Claymore 3 Count und am Ende das hast du, das Bill Drew McIntyre steht da auf den Seilen, macht seine komische Pose, im Hintergrund geht das Feuerwerk hoch. Das hätte einfach komplett anders gewirkt. Also
das Match war halt auch kacke.
Ich glaube, das Match hätte nicht anders gewirkt, sondern einfach der
Schlussmoment.
Ja, genau. Aber das Match selber, das wäre halt trotzdem, weiß nicht, das hat einen noch nicht mal ansatzweise gepackt. Es fühlte sich halt auch nicht so an, wie dieser Jäger trifft auf den Gejagten halt richtig, auf das Biest, das halt jetzt geschlachtet wird. Ja. Bildhaft gesprochen.
Genau. Das ist eben auch, das meine ich auch damit, dass es für uns alle unbefriedigend irgendwie ist.
Ja, natürlich, klar.
Also es ist doch nicht befriedigend, das jetzt so zu sehen in 4 Minuten nach so einem Ding da. Also das ist doch kacke. Das ist doch kein Main-Event. So. Ich finde das halt echt, das geht halt überhaupt nicht. Und jetzt muss man sich auch wirklich mal fragen, ist es das, was du bei WrestleMania dann auch wirklich in den Titelkämpfen haben willst? Was haben denn diese Titel dann noch für eine Wertigkeit?
Gar keine?
Ja, eben. Ne? Also wenn du es einfach, du schmeißt es dann hier irgendwie hin, jetzt schmeißt du wieder an die jungen Talente in Anführungsstrichen und nächstes Jahr dann um dieselbe WrestleMania-Zeit dann wieder, oh ja, mal gucken, ne? Vielleicht geben wir doch lieber Goldberg den Titel oder so, vielleicht hat Hulk Hogan auch mal wieder Zeit.
Ja, macht dann wieder so einen Legdrop gegen irgendwie Seth Rollins oder so und ist dann Champion.
Ach so, kommt wieder.
Ja, oder wirklich, weißt du, dann ist irgendwie, was weiß ich, wer sich dann hochgekämpft hat, so dann ist irgendwo so ein Semi-Zane-WWE-Champion, hat seine Underdog-Story und dann verliert er bei Elimination Chamber gegen einen People's Elbow oder so. Grüße an CM Punk. Und dann haben wir dann bei Mania Rock gegen Roman. Also, cool, danke.
Es fühlt sich Hollywood. Du hast auch nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie ein großer Plan ist, wie man den Titel oder generell beide Haupttitel wertiger darstellt. Weil sonst machst du dir halt anderen Plan für die Matches, wie du die da darstellst.
Das war jetzt alles im Endeffekt einfach nur darauf. Also ich glaube schon, dass man sich gedacht hat, Mensch, aus Drew McIntyre machen wir jetzt was. Der kriegt jetzt ein großes Titelmatch. Bei Roman gegen Goldberg war es einfach nur daraus, ja, Goldberg zieht mehr irgendwo in dem Match. Und wir versuchen, dass Roman noch mal gut aussieht, weil alle Goldberg hassen.
Ja, aber ich habe mir trotzdem ein besseres Booking gewünscht oder erwartet. Ja? Einfach, weil man sagt, das ist vor allen Dingen nicht nur der Main Event, sondern dieses Mal nach 2 Tagen das allerletzte Match. Damit hört diese 2-tägige Veranstaltung auf. Da müssen wir eigentlich einen raushauen. Und das Booking war halt einfach nicht entsprechend. Da kann Drew McIntyre gar nichts für. Das ist, der ist komplett da rausgenommen.
Absolut. Ja, für ihn trotzdem natürlich ein großer Augenblick, ein großer Karrieresprung natürlich auch. Für uns als Fans, klar, man kann sich darüber freuen, dass ein Drew McIntyre jetzt hier Champion ist. Das kann ich auch komplett nachvollziehen. Für mich hat es eben trotzdem einen extrem faden Beigeschmack einfach. Die Art und Weise, wie das hier mit beiden World-Titeln irgendwie geschehen ist, gefällt mir überhaupt nicht. Und da muss man sich auch echt hinterfragen, ob das jetzt der richtige Weg ist, wie man sich hier bei WrestleMania präsentiert. So, aber dann kommen wir jetzt hier mal zum Fazit. Erstmal von Tag 2. Machen wir erstmal so. Wir müssen eigentlich mehrere Fazits machen. Einmal vom zweiten Tag und dann einmal vom gesamten Wochenende. Kai, Tag 2. Wir brauchen Bananenwertungen und ein abschließendes Fazit von dir.
Also, so gehypt ich irgendwie nach Tag 1 war, wo wir gesagt haben, ja, sie machen jetzt nicht alles perfekt und du hattest auch hier und da ein paar Phasen, die zu lang gingen, war ich ja doch irgendwie, oder waren wir alle irgendwie positiv gestimmt und haben gesagt, ach, mal gucken. Denn dann Tag 2 hat ja eigentlich noch eine geilere Card. Das wird schon ganz cool werden und ja, das war es dann irgendwie leider nicht. So, ist halt die Frage, ob wir jetzt einfach nur in Tag 1 mit keinen Erwartungen und dann in Tag 2 mit zu hohen Erwartungen reingegangen sind. Ich weiß nicht genau, aber mich hat Tag 1 mehr unterhalten als Tag 2 und ich fand jetzt den zweiten irgendwie, den fand ich wirklich extrem anstrengend zu gucken. Das waren verdammt lange 3 Stunden. Und deswegen, also jetzt Tag 2 so in Bananenwertung, 3,5 von 8, 3 von 8 irgendwie so, weil ich dann doch irgendwie noch ein bisschen Spaß hatte, weil ich schön fand, dass McIntyre gewonnen hat, da ich Spaß mit dem Firefly Funhouse Ding hatte, da ich Otis mochte, aber auch so sehr ich jetzt irgendwie einen Edge mich für den freue, das war halt einfach nicht gut und das muss man leider, das muss ich persönlich leider bei vielen Matches sagen, dass sie einfach nicht gut oder dass sie viel zu lang waren. Deswegen so um die 3,5, 3 von 8 für Tag 2.
David.
Ja, ich sag's mal so, es gab schon schöne Momente an Tag 2. Otis fand ich halt sehr cool. Firefly Funhouse, ich sehe es nicht als Match, wenn ich es als Segment sehe, sage ich, coole Scheiße, gucke ich mir gerne nochmal an, plump gesagt. Charlotte Flair gegen Rhea Ripley kann ich mir auch geben, war jetzt nicht sonderlich mega für mich, aber das ist so, wo ich sage, ja, ist okay. Wir hatten halt mit Liv Morgan gegen Natalya, als auch Aleister Black gegen Bobby Lashley, zwei Matches, die absolut für mich irrelevant waren. Das Tag Team Match war für mich auch irrelevant, hätte ich nicht haben müssen. Das Frauenmatch ging mir viel zu lang mit den fünf Persönchen. Main Event fand ich grottig. In diesem Tag gibt's halt nicht so viel, wo ich sag, guck ich mir gerne nochmal an. Und da bin ich dann eher bei einer 3 von 8 Bananenwertung.
Ich fand's richtig mies. Ich hab mich selten so gelangweilt und so. Das war eigentlich das, was ich befürchtet habe, was WrestleMania 36 werden könnte ohne Publikum. Das war blutleer, das war über weite Strecken, wenn ich das Firefly Funhouse nehme und also wenn ich das mal rausnehme und wenn ich Rhea Ripley und Charlotte Flair hier rausnehme, das war belanglos, wie gerade David auch schon gesagt hat. Wie
kann man Otis belanglos nennen?
Ja, aber gut.
Einfach auch kein Herz haben.
Ja, aber
war ja auch ein kurzes Match.
Eben, war auch ein kurzes Match. Also die drei, das sind tatsächlich die einzigen Punkte, wo ich sage, ja, okay, da habe ich mich unterhalten gefühlt. Aber auch da, das ist halt dann irgendwo auch nicht genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich fand, das war wirklich ein Event, aus dem bin ich rausgegangen und habe mich danach einfach nicht gut gefühlt. Also normalerweise sollst du aus dem Event rausgehen und sagen, boah, das war jetzt mal richtig geil investierte 4,5 Stunden hier. Weil das Ding war ja auch lang. Warum war das eigentlich so lang? Ich habe keine Ahnung, warum das so lang gewesen sein muss. Deswegen, also ich gebe dem Ding zwei Bananen. Ich fand das richtig kacke. Ich bin unfassbar enttäuscht von dem Last Man Standing Match gewesen, was mir komplett jegliche Lust auf all das, was davor gewesen ist, genommen hat, einfach präventiv. Und all das, was danach gekommen ist, sowieso. Firefly Funhouse war witzig und nehme ich mit. Aber insgesamt war das echt für mich eine Katastrophe. Ich fand, das war ein richtig mieser WrestleMania-Abend und da nehme ich auch nicht viel Gutes raus mit, abgesehen von diesen drei erwähnten Sachen, wo ich jetzt aber auch sage, ob ich mir jetzt Otis und Dolph Ziggler nochmal anschauen würde in Zukunft, ob ich Charlotte Flair gegen Rhea Ripley nochmal gucken würde, da hatten wir auch von beiden schon bessere Matches, muss man auch mal sagen. Das war ein gutes Match und war hier so ein bisschen der Einäugige unter den Blinden, aber
ja,
wenn Firefly Funhouse schaue ich mir
nochmal. Wollte ich gerade sagen, wenn du ehrlich bist, wird sich jeder halt nur dieses Segment nochmal anschauen.
Das, oder öfters das
anschauen. War. Und
es und ist dann halt, bist du halt bei, entschuldige, aber dann bist du halt bei 3:24 geht das Ding. Und da bleiben 13 Minuten von übrig.
Ja, und du musst dann noch 4 Stunden Werbung abschneiden. Es ist vor allen Dingen halt eine WrestleMania. Es ist halt nicht ein normaler Pay-Per-View. Und das muss man halt auch ja, dabei beachten, weil da sind halt ein bisschen andere Ansprüche. Ich finde es übrigens lustig. Wie lange machen wir jetzt Headlock?
Ungefähr. 4 Jahre, ziemlich genau.
4 Jahre, das ist das allererste Mal. Olaf ist immer bei uns der Diplomatische. Wenn wir am Meckern sind, sagt er immer, ja, aber so schlimm war es doch nicht. Es ist das allererste Mal, seit wir Headlock machen, dass ich erlebe, dass Olaf echt angepisst ist und das heißt schon was. Und das sagt eigentlich
nee, damals bei Nicholas. Also.
Bei Nicholas nee, war ich viel angepisst. Über ein ganzes Event. Olaf hat immer sehr beschwichtigend agiert. Und jetzt?
Ja, habe ich heute keinen Bock drauf. Ui, ui, ui. Weil ich habe mich selten so leer gefühlt, einfach nach einem Event wie diesem. Und das vor allem auch, nachdem ich gestern wirklich aus dem Event rausgegangen bin, habe ich gedacht, Mensch, das war ja doch ganz cool. Aber überleg dir doch mal, dass sie die Möglichkeit gehabt haben, diesen ganzen Kram, den sie jetzt gehabt haben, zusammenzustückeln und sich überlegen, Mensch, wie könnte diese Card am besten aussehen? Und dann kommt dabei raus, dass ausgerechnet dieses Kackmatch von Brock Lesnar, dass das dann als Main Event sein muss. Ja, das kann es doch echt nicht sein.
Wo du halt gestern noch gemerkt hast, man ist kreativ mit der Situation umgegangen. Nicht nur das Boneyard-Match, sondern genauso Kevin Owens gegen Seth Rollins haben die Situation für sich ausgenutzt. Du hattest halt ein Leiter-Match, was halt wirklich dich hat vergessen lassen, was ist. Die Card war abwechslungsreicher. Du hattest halt verschiedene Arten von Matches und Situationen, wodurch das Zusehen auch angenehmer war. Heute, also beziehungsweise, ja, heute ist es ja der zweite Tag, hattest du halt das eigentlich nicht. Du hattest mit dem Last Man Standing Match ein Match, was hätte Abwechslung reinbringen können. Das war halt mega langweilig. Und du hattest Firefly Funhouse. Das sind halt nur zwei Sachen in einer Card, die länger ist als gestern.
Ja. Und wie gesagt, nach den Möglichkeiten, die man hier gehabt hat, da sich irgendwas zu überlegen, das durchzumischen, dann ist das das Beste, was dir am zweiten Tag da. Du hättest das genau, wenn du es umgedreht hättest, dann hätte man gesagt, nach dem ersten Tag hätte man wahrscheinlich da gesessen und hätte gesagt, boah, war schon schwere Kost, hoffen wir mal, dass es morgen besser wird. Dann hättest du danach Tag 1 quasi gehabt, jetzt das Boneyard-Match und das Leiter-Match dann gehabt und hätten wir gesessen und haben gesagt, ja gut, erster Tag war halt nicht so geil, aber zweiter Tag hat's halt rausgerissen. Wie kommt man denn auf die Idee, dass das, was jetzt hier wirklich gezeigt worden ist, dass das das Beste ist, was man an Tag 2 bringen kann? Also wie, ich verstehe das nicht. Kai, ich kann's nicht nachvollziehen.
Kai, mal ernsthaft, hast du Olaf schon mal so erlebt?
Nee, also ich weiß halt, wie gesagt, nur, dass er damals bei Nicholas so war. Aber sonst und
je länger ich drüber rede, umso wütender werde ich.
Das ist mein gerade Problem, müsst ihr
gleich aufhören. Nein, aber mich regt das so auf, weil du hättest ja hier wirklich alle Möglichkeiten gehabt. Auch das Last Man Standing Match, das muss nicht 36 Minuten gehen. Da wird doch auch jemand gesessen haben, wird gesagt haben, Mensch Leute, also vielleicht dieses 80.000 Mal Anzählen vom Ref ist vielleicht keine so gute Idee. Können wir das irgendwie schneiden oder sonst irgendwas?
Vor allem, du hast ja nicht unrecht. Du hattest ja dadurch, dass alles gepretaped war, hättest du ja die Möglichkeit gehabt zu sagen, Tag 1 legen wir auf Tag 2 und Tag 2 auf Tag 1. Dann hättest du als Cliffhanger bei Tag 1 gehabt, Titelgewinn Drew McIntyre, kein gutes Match, aber Feel Good Moment am Ende, alles klar. Dann gucken wir den zweiten Tag und im zweiten Tag hättest du einen Abschluss gehabt, Undertaker gegen AJ Styles in so einem Film, der richtig cool war. Das wäre ganz anders gewesen. Ja, das ist schon komisch, dass eine Reihenfolge so viel ausmachen kann, aber wenn ich so drüber nachdenke, andersherum wäre es cool gewesen. Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, oh, echt coole WrestleMania eigentlich. Haben sie mehr rausgeholt, als ich dachte.
Ja, also ich kann es halt nicht nachvollziehen. Und ich hab diesen zweiten Tag verlassen mit einer völligen Leere in mir und ich habe wirklich Probleme gehabt, mir den Event zu Ende anzuschauen, weil ich gerade nach diesem Last Man Standing Match, also nee.
Ich muss also, aber auch,
sorry, das ging halt, nee.
Also ich muss aber auch sagen, also wir hatten ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, also ich sag mal, wenn du jetzt beide Nächte irgendwie zusammenschneidest, dann kannst du da eine echt geile Mania draus machen, so mit so 7-8 Kämpfen, dann ist auch alles in Ordnung. Aber so jetzt dafür, dass wir jetzt alle sehr viel Zeit haben durch Ausgangsverbote oder Ausgangssperren und sowas.
Ich habe nicht sehr viel Zeit.
Ja, aber so, das ist ja schon so, dass halt Leute prinzipiell gerade mehr Sachen konsumieren als halt sonst noch. Ne? Jetzt vielleicht ihr nicht, weil ihr irgendwie von zu Hause arbeitet oder sowas. Aber es ist ja schon, dass man irgendwie mehr Zeit hat für Netflix oder für Videospiele. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt an diesem Wochenende irgendwie 8 Stunden oder mit dem Kickoff-Show fast 9 Stunden WrestleMania geguckt. Und mein Highlight war halt immer noch, dass Chris mir Tiger King empfohlen hat. Weil damit hatte ich halt um Längen mehr Spaß als mit WrestleMania.
Ja, vor allem, das muss man überschlagen, wenn du halt beide WrestleMania-Tage zusammenzählst ohne Kickoff, sind wir bei über 6,5 Stunden. Davon waren halt wirklich gut, würde ich gerade grob überschlagen, 2,5 bis 3.
Sagen wir 2,5. Immer Daumen, 2,5.
Ja, sagen wir 2,5. Ui, dann hast du halt 4 Stunden ohne Kickoff-Show, die echt nicht gut waren.
Und dann abschließendes nächste Fazit hier. Also wir gehen ja gerade so ein bisschen Wochenendfazit über. Was haltet ihr jetzt abschließend von dieser Zweitageseinteilung, außer dass die Cutter offensichtlich zu doof sind, die Qualität ihrer Matches zu erkennen und es richtig zusammenzubauen? David, wie gefällt dir das Konzept? Ist das was für dich auch die nächsten Jahre funktionieren könnte? Weil es gibt jetzt schon die ersten Gerüchte, dass man quasi für die nächsten Jahre sowas Ähnliches vorhat. Quasi 2 Abende mit entsprechend vielen Matches, mit entsprechender Laufzeit.
Ich finde den Aspekt nicht schlecht, dahingehend, dass ich halt merkte, ja, ein Pay-Per-View darf für mich halt maximal 4 Stunden gehen. Ich bin danach einfach hinüber und das tat dem Ganzen sehr gut. Was ich halt dann wiederum schlecht finde, wenn du halt sagst, ey, wir haben 2 Tage, packen wir doch noch 18 Matches mit rein, dann wird's halt für mich schwierig. Wenn man halt sagen würde, jeden Tag hast du 7 Matches inklusive Kickoff-Show, würde ich sofort nehmen. Also meiner Meinung nach ist das auch deutlich besser fürs Publikum im Stadion, weil du merkst ja bei jeder WrestleMania, gerade zum Beispiel bei der letzten WrestleMania, du hattest dich mega gefreut auf dem Main Event, aber du warst halt einfach alle. Deswegen sehr gerne.
Das ist halt echt die Sache, also dieses, es kommt einfach auf die Anzahl der Matches an. Wenn du sagst, wir haben wirklich, an sich ist dieses 2-Tage-Konzept ganz geil, weil dieses lieber 2x3 Stunden als 1x6, meiner Meinung nach. Weil das ist immer, also darüber beschweren wir uns ja schon ganz, ganz lange, dass wir auch sagen, ach, muss jetzt irgendwie eine Elimination Chamber 4 Stunden gehen, ist jetzt nicht nötig. Eigentlich wäre es, glaube ich, ganz cool. Ich frage mich halt, wie sie es logistisch machen wollen. Dann noch mit Hall of Fame und NXT TakeOver und dann noch Montags Raw. Das ist dann so ein bisschen schwierig von der Zeit
her. Es wird tatsächlich für 6 Tage soll das Ding stattfinden dann, ne?
Ich wollte gerade sagen, also NXT kannst du auf Freitag packen und dann Hall of Fame unterhalb der Woche Donnerstag.
Ja, natürlich, also bin ich echt Fan von. Nur die Sache ist einfach nur, dass du dann nicht sagst, wir haben dann 2 Shows und müllen dann 2 Shows mit Matches zu, wie wir halt sonst immer ein WrestleMania mit Matches zumüllen. Du musst einfach gucken, klar, man gönnt jedem seinen Spot und man gönnt auch jedem seinen WrestleMania Payday, aber wir haben in letzter Zeit wirklich in den letzten Jahren immer mehr dieses Gefühl, oder habe ich dieses Gefühl gehabt, so, ja, pack einfach noch ein Match drauf, damit einfach Leute drauf sind. Dann ist hier nochmal irgendwie so eine Battle Royale, dann ist da nochmal eine Frauen-Battle Royale, dann hast du hier nochmal ein Multi-Man-Match. So, Hauptsache, jeder darf irgendwie mal rauskommen. Und,
ja, das Roster ist halt so riesig.
Genau,
das ist ein Problem gerade.
Wenn ich jetzt an einem Tag viele belanglose Matches habe oder belanglose Matches auf zwei Tage verteilt habe, das macht's auch nicht besser.
Ja, vor allen Dingen, wenn du es halt überschlägst, wenn du diese Filler-Matches weglässt, dann kannst du halt wirklich zweimal richtig abliefern, hast trotzdem genug Zeit für den Fokus, dann pack halt in den Kickoff-Show mehr Matches rein, kann ich gut mit leben, dann kriegt halt jeder seinen Paycheck ab. Aber halt gerade das, was du sagst, das ist meine einzige wirkliche Sorge, dass man halt dann sagt, ey, wir haben ja zwei Tage, und dann kommt halt so ein Elias gegen Corbin rein und dann nochmal so ein Match, wo du einfach denkst, lass es weg, weil wenn man das weglassen würde, könnte man mit zwei Tagen, gerade wegen diesen starken Worcester, richtig was raushauen. Also ich würde es gerne nehmen, aber halt ohne diese Filler, wie halt Kai sagt. Da hat er absolut recht.
Ja, ich bin auch dafür. Also ich bin vor allem die einfache Rechnung lieber zweimal 3 Stunden als einmal 6 Stunden, finde ich da sehr, sehr prägnant und sehr passend eigentlich. Also ich habe diese Events mir beide Male gut anschauen können, auch wenn mich Tag 2 wirklich gequält hat. Aber Tag 1, 3 Stunden war eine gute Zeit. Und das ist mir dreimal lieber. Klar, man muss dann immer überlegen, auch gerade für die Leute, die natürlich dann Urlaub machen und wirklich alles mitnehmen wollen. Freitag hast du gerade NXT hingelegt, David. Geht natürlich auch nicht, weil da ist SmackDown.
Also, stimmt, da das muss war genau das war mein Problem, als ich darüber nachgedacht habe.
Genau, deswegen, du musst quasi, oder du kannst halt sagen, wir machen vielleicht die Hall of Fame nach SmackDown oder so, als festlichen Anlass dann nochmal. Vielleicht machst du SmackDown, fängst ein bisschen früher an als gewohnt.
Das ist die kleinste Sorge. Ich glaube, so einen Terminplan, das kriegen sie schon hin.
Eben. Also ich bin auch dafür, also ich bin auch pro 2 Tage, wenn man so diesen riesigen Umfang an Wrestlern und an Matches irgendwie haben möchte, dann kann man das gerne über 2 Tage verteilen.
Weißt du, was ich mir gerade vorstelle?
Sag's mir.
Das war eine Frage, war kein Reingrätschen. Ich hab's geschafft, ich hab's fast geschafft. Stell mal vor, du hättest jetzt diese WrestleMania von 2 Tagen zusammengelegt und zwar erster Tag wäre die erste Hälfte, zweiter Tag wäre die zweite Hälfte und du wärst im Stadion gewesen.
Hoho. Was ich mir gerade gedacht hätte, wenn du auch beide zusammengelegt hättest, dann hätten wir auch hundertprozentig über Tag 1 nicht so gut geredet. Dann hätten wir gesagt, so, ja, Bonnet Match war schon ganz cool, aber danach kam noch mal 3 Stunden mit einem ganz langweiligen Last Man Standing. Also, das ist ja immer so diese Empfindung, weil gestern haben wir auf so einem, ich sag mal, für uns persönlich Highlight aufgehört mit diesem Boneyard Match. Aber stell dir mal vor, danach hättest du jetzt noch den ganzen Rest gehabt. Klar, wäre es anders angeordnet gewesen, aber ich sag mal auch jetzt so ein Boneyard-Match dann irgendwie nach so einem 5-Stunden-Klopper, wo du vorher noch Bailey hattest und vorher noch Edge gegen Randy Orton und irgendwie noch so andere Matches, hast du auch so, boah, also ja, ist jetzt schon ganz cool, aber könnt ihr jetzt nicht einfach aufhören?
Stell mal vor, Firefly Funhouse am Ende von 6 Stunden, dein Kopf ist komplett durch und dann siehst du sowas. Ach du meine Güte.
Lass mal hier dann noch das finale Bananenwertungsfazit hier ziehen zu WrestleMania 36. Wir sind jetzt durch. Wir haben ja auch wacker in der Crew hier durchgehalten und haben möglichst schnell die Podcasts nachgeliefert. David, was gibst du jetzt hier für das gesamte Wochenende?
Eigentlich möchte ich eine bessere Wertung geben, als ich gebe. Ich gebe 3,5 Bananen insgesamt, weil insgesamt gesehen auf die ganze Länge war halt einfach zu viel oder über die Hälfte war halt wirklich so, dass ich sage, muss ich nicht haben. Es gab super tolle Highlights dabei. Ich würde deswegen auch gerne irgendwie 4,5 geben, aber ich tue mich schwer. Ich rechne einfach mal beide Tage zusammen.
Kai.
Also wenn ich jetzt beide Tage einfach nur ganz plump zusammenrechne und durch 2 Teile, würde ich irgendwie, glaube ich, auch bei 4 oder sowas landen. Ne? Und ich glaube, das werde ich auch geben. So dieses, mich hat Tag 1 teilweise echt gut unterhalten und da hatte ich so ein bisschen Hoffnung. Tag 2 hat mir dann so ein bisschen genommen. ja, deswegen sage ich so, alles im Großen und Ganzen ist es dann für mich eine 4/8.
Bei mir ist es eine 3. Mir tat der 2. Tag echt weh. Das hat echt nicht viel Spaß gemacht,
muss ich
leider sagen. Nee, also das wird, wenn ich irgendwann mal so einen Giftschrank mit Wrestling-Events haben werde, ist dieses Ding da auf jeden Fall dabei. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ist einfach so, da bin ich jetzt auch ganz subjektiv, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu hart oder sonst irgendwas, aber es ist ja das Schöne, dass ihr jetzt diesmal ein bisschen ausgleichender seid. Wenn ich was richtig schlecht finde, dann findet ihr es ein bisschen besser, das ist ja auch dann okay. Aber mir hat es überhaupt nicht gefallen. So, ich glaube, dann sind wir durch. Außer es will noch jemand was sagen. David, willst du noch reingrätschen? Jetzt ist die letzte Gelegenheit.
Ich wollte nur fragen, wollt ihr Money in the Bank sehen, so wie jetzt? Ohne Crowd?
Auf gar keinen Fall.
Performance Center?
Ich will kein Wrestling mehr sehen, so wie jetzt.
Danke.
Ja, das ist halt eben das nächste Problem. Ich muss aber sagen, dass ich speziell an Tag 1 doch gemerkt habe, dass es für mich auch hier und da funktionieren kann, auch ohne Zuschauer, auch wenn natürlich die ganz große Bühne gefehlt hat. Aber da war ich selber auch von mir überrascht, dass es auch bei WrestleMania, also Weeklies, klar, haben wir alle schon gesehen, fand ich schwierig, aber WrestleMania hat dann doch für mich phasenweise auch dann funktioniert, namentlich dann eben auch beim Leitermatch zum Beispiel bei Seth Rollins gegen Kevin Owens und so. Das ging dann schon überraschend gut. Aber ja, ich glaube, wir werden jetzt ganz viel Gepretapedes sehen, weiterhin in der leeren Turnhalle. Und so ist es. Show must go on, the cash flow must go on. Und entsprechend der große Fan von dieser Art und Weise von Wrestling bin ich auch nicht, um so ein bisschen deine Frage zu umschiffen, David.
Das ist nett.
Ja, wie ist das bei dir?
Nee, ich sehe es genauso wie ihr, da braucht ihr mich gar nicht fragen.
Gut, dann sind wir hier an der Stelle durch. Schreibt uns auch gerne mal, was ihr natürlich von WrestleMania als Gesamtkonstrukt gehalten habt, was ihr dazu sagt. Zwei Tage, ein Tag, drei Tage, vier Tage. Man weiß ja nie genau, was sich WWE noch ausdenkt.
Der WrestleMania Catch Grand Prix.
Genau das. Und wenn ihr noch immer nicht genug von Wrestling habt, dann schaut natürlich gerne bei Patreon, bei Steady vorbei. Unterstützt uns da. Jede Menge exklusiver Kram. Da geht nächste Woche die nächste Ausgabe des Gastspiels online mit dem Kollegen Felix Schulz. Den kennt man ja auch vom Blown Up Podcast und den hat Shaggy befragt. Da geht es ein bisschen darum, was den Beruf des Referees eigentlich ausmacht. Und im Wochenend-Podcast geht es dann hier am Sonntag auch weiter. Und da werden wir nochmal die Geschehnisse nach WrestleMania so ein bisschen aufdröseln und jede Menge Fragen beantworten, weil es sind da auch wieder viele Fragen reingekommen. Wenn ihr mögt, schickt uns eure Fragen an fragetheadlock.de oder postet sie unter das Video oder bei Twitter. Könnt ihr uns natürlich auch gerne anhauen, @headlock.de. Und in dem Sinne sage ich, das war WrestleMania 36 und das waren unsere Reviews. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.